Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Nach einer Woche Pause sind wir jetzt wieder für euch da und ich begrüße an meiner Seite meinen Freund, meinen Kupferstecher, der Mann, der in Bayer Leverkusen Trikots einfach so unfassbar gut aussieht. Hallo Kevin Scheuren.
Ich muss zugeben, bei der Hitze aktuell sind Fußballtrikots ein Segen. Also vor allem diese Spieler.
Ist wirklich so.
Ja, und diese Spielervarianten, ne, die kosten zwar gefühlt nochmal 100 Euro mehr, aber durch diese ganze Perforation an diesem Trikot ist auch der ganze Schweiß recht schnell wieder trocken. Also deshalb aktuell sieht man mich recht häufig im Fußballtrikot. Eigentlich ist das gar nicht so mein Style, Fußballtrikots so im normalen Leben zu tragen, aber bei der Hitze geht es nicht anders. Ich entschuldige mich auch schon, falls man einen Ventilator mal hören sollte. Der steht hier links neben mir. Ich habe den extra an die Seite gestellt, wo es hoffentlich nicht ins Mikrofon geht. Aber vielleicht kann man es nicht verhindern, dass man es zwischendurch mal hört. Ohne geht es aktuell nicht. Ja, also ich weiß nicht, ihr da draußen, jetzt ist es ja zum Glück ein bisschen abgekühlt. Wir nehmen ja am Montag auf, Montagmittag. Der Regen war hier und es ist alles ein bisschen kühler, aber trotzdem noch warm genug hier mit dem Scheinwerferlicht und sowas. Deshalb, ja. Entschuldigung dafür und Dennis, auch Entschuldigung, dass wir letzte Woche nicht gesendet haben. Ne? Es war leider nicht anders möglich.
Ganz genau. Wir waren jetzt beide leider ein bisschen verhindert. Bei mir war es gesundheitlich. Ich laboriere auch leider ähnlich wie Christian Nimmervoll, auch mit einem Bandscheibenvorfall, der mich jetzt ein bisschen in Schmerztherapie und Reha-Maßnahmen gezwungen hat. Das Ganze ist jetzt aber soweit wieder auf einem guten Weg und von daher kann ich von mir aus sagen, bin ich wieder in bester Gesundheit. Kevin, bei dir war es ja auch leider mit schweren privaten Gründen zusammenhängt.
Genau, also mein Vater wurde letzte Woche Samstag beerdigt und das war eine schöne Feier, das war wirklich hervorragend. Ich bin froh, dass wir diese Beerdigung letzte Woche Samstag gehabt haben und nicht diese Woche Samstag, weil es war schon letzte Woche Samstag heiß, aber nicht so heiß wie diese Woche Samstag. Und das war eine tolle Feier, das war genau die Beisetzung, die ich mir so gewünscht hatte für Papa. Und ja, es war natürlich mit großen Emotionen bei mir auch verbunden, nicht am Tag selber, aber vor allem an den zwei Tagen danach. Also Sonntag und Montag hat es mich komplett zerfetzt seelisch und da musste ich mich einfach zurücknehmen und deshalb nicht, dass ich Dennis gönne, dass er den Bandscheibenvorfall hat, um Gottes Willen, aber ich war nicht unfroh, dass Dennis auch verhindert war und wir demnach dann gesagt haben, okay, dann lassen wir es sein. War natürlich auch schade, weil Dennis konnte nicht bei der Beisetzung dabei sein, er war natürlich eingeladen und habe auch mitgelitten mit dir, weil ich es ja auch bei Christian mitbekommen habe. Bandscheibenvorfall ist wirklich, wirklich schlimm, ohne ihn jemals gehabt zu haben, aber ich befürchte auch jetzt mit der ganzen Bürotätigkeit nimmt das Risiko immer weiter zu, dass man da irgendwie hinrutscht. Also macht Sport, bewegt euch, stärkt den Rücken. Ja, Dennis, dir weiter gute Besserung und nochmal Entschuldigung, dass wir letzte Woche dann nicht gesendet haben, aber dafür sind wir heute wieder da und können über den großen Preis von Österreich sprechen.
Ganz genau. Der größte Preis von Österreich liegt nämlich hinter uns und wir haben einen Gewinner, mit dem ich ehrlicherweise persönlich nicht gerechnet hätte, nämlich George Russell. Der hat so ein bisschen sein Comeback gefeiert, auch ein bisschen kontrovers, Kevin, da werden wir natürlich gleich drüber sprechen. Vorab würde ich gerne einmal zumindest die Top 10 einmal durchlesen. Und zwar hat George Russell gewonnen vor Max Verstappen, Kimi Antonelli, Oscar Piastri, Lewis Hamilton, Isaac Kutcher, Lando Norris, Charles Leclerc, Liam Lawson und Arvid Lindblad. Und das zeigt, dass wir hinter George Russell bei den Top 4 doch ein bisschen durcheinander hatten. Und das werden wir gleich ein bisschen aufdröseln. Fangen wir aber an, Kevin, mit George Russell. Denn ich habe es gerade eingangs gesagt, es war ein bisschen kontrovers. Denn am Samstag sicherte sich George Russell, ich möchte sagen, sehr unverhofft, die Pole Position, nachdem in Q1 und Q2 kein Vorbeikommen an seinem Teamkollegen Kimi Antonelli waren und im Q3 es eigentlich schon nach einer sicheren Ferrari-Doppelpole plötzlich aussah, ging dann nach einem Unfall von Max Verstappen, der in der letzten Kurve abgeflogen ist, George Russell über die Linie. Keiner rechnete mehr damit, dass irgendwie noch was an den Zeiten passieren kann, weil eben dieser Einschlag von Max Verstappen in der letzten Kurve war und alle auch noch dran vorbei mussten. Aber plötzlich ploppte George Russell auf Platz 1 auf der Pole Position auf. Und wir waren uns alle, und zu dem Zeitpunkt ging es ja auch in unserem Telegram-Chat, heiß her und ziemlich sicher eigentlich, dass diese Pole Position keinen Bestand haben wird, weil er eben durch diese, ja, Gelbzone, und das war dann am Anfang die Frage, war es eine Double Yellow, war es eine normale gelbe Flagge, hat er gelupft, hat er nicht gelupft. Alle waren sich sicher, die Pole wird keinen Bestand haben, Ferrari wird von 1 und 2 ins Rennen gehen, aber Pustekuchen, die Pole hatte Bestand, denn George Russell hat ungefähr 90 Meter bis 100 Meter lang das Gas gelupft und das reichte und hat natürlich für viele Diskussionen gesorgt. Und mit dem Thema wollen wir mal beginnen, Kevin, denn es ist ja so eine Sache in der Formel 1 und das ist ja auch das, worüber wir oft reden, wenn wir über Regeln sprechen, diese Inkonstanz in den Entscheidungen. Wir haben in diesen Momenten, ähnlich wie wir es jetzt beim Verstappen-Unfall hatten, Situationen gehabt, da gab es die rote Flagge sofort. Wir hatten Situationen, da gab es die doppelt gelbe Flagge. Und wir hatten jetzt eben eine normale gelbe Flagge. Wie hast du das Ganze am Samstag miterlebt? Du hast das ja dann auch für die Kollegen von Formel1.de aufgearbeitet, für eure Streams. Und was ist auch deine persönliche Meinung zu diesem Qualifikationsvorfall und dem Pole von George Russell?
Also ich habe da jetzt ja auch ein paar Tage drüber nachdenken können und ich finde eigentlich hat die Rennleitung da nichts falsch gemacht. Für mich wäre eine doppelt gelb geschwenkte Flagge überflüssig gewesen. Man hätte sie ziehen können, man hätte sogar sagen können, okay, man geht noch einen Schritt weiter und sagt, man macht direkt die ganze Session auf Rot. Aber, und ich sag mal so, dieser Unfall von Max Verstappen, der ja, Red Bull sagt uns zwar, dass das mit dem Heckflügel zu tun hatte, aber ich glaube, das war einfach mal ein Fehler von Max Verstappen und versucht das jetzt irgendwie so ein bisschen schön zu reden. Das war natürlich ein Unfall, der ja hätte nochmal genauso passieren können, mit Sicherheit. Aber die Auslaufzone ist einfach so lang, dass ich glaube, dass das durchaus nicht verkehrt war, von der Rennleitung die einfach geschwenkte gelbe Flagge zu nehmen. Und dann ist das natürlich ein Fall von Don't hate the player, hate the game. Was George Russell gemacht hat, war natürlich ja einfach nur brutal intelligent und handlungsschnell. Ne? Man muss das nicht gut finden und man muss es auch nicht gut heißen, dass George Russell als Direktor der GPDA, also der Fahrergewerkschaft, auch das Thema Sicherheit so ein bisschen ad absurdum führt, wenn er darüber redet, eben auch, dass es eine lange Auslaufzone gibt, dass das Auto über die Kuppel nicht gesehen hat, was ja eigentlich Gründe dafür sind, dass man vom Gas geht. Und dass man auch signifikanter vom Gas geht. Aber wir hatten ja auch in unserem Stream am Samstag die Telemetriedaten von GP Tempo aufgelegt. Ja, der hat verzögert und das war ausreichend für die Rennleitung, war ausreichend für die Stewards, dass man ihnen da nichts draus gemacht hat. Man kann über den Grad der Verzögerung diskutieren. Man kann auch darüber diskutieren, dass das Wegnehmen vom Gas natürlich auch bedeutet, dass du die Batterie automatisch lädst, was dir dann wieder für die letzte Kurve bzw. den Bereich, wo er wieder Vollgas gegeben hat, die Möglichkeit gibt, nochmal ordentlich drauf zu drücken. Die Runde war aber bis dahin ja auch schon sensationell. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Also die wäre auch unter normalen Umständen eine Pole gewesen. Nun glaube ich, dass das natürlich, und da bin ich bei Fred Vasseur, einen gefährlichen Präzedenzfall aufmachen könnte, wenn jetzt in Zukunft auf gewissen Strecken bei den Fahrern bemerkbar ist, dass bei einem Unfall eine einfach geschwenkte gelbe Flagge genutzt wird und der Fahrer dann natürlich das intelligent nutzt, kann er da einen Vorteil rausnehmen. Aber das ist auch wieder, don't hate the player, hate the game. Die Fahrer werden natürlich ans Maximum gehen. Ne? Und wir sagen ja auch immer, okay, wenn Max Verstappen das gemacht hätte, hätten vielleicht einige gesagt, boah, das ist einfach ein purer Racer. Ja, der sucht das immer, der macht das. Ja, jetzt hat das Russell gemacht, der ist ein bisschen unbeliebter bei den Leuten. Da sagt man dann wieder, ah, was für ein schweinischer Move. Also wie man es dreht und wendet, wird man auf keinen grünen Ast kommen damit, denke ich. Und man muss das auch von Strecke zu Strecke unterschiedlich bewerten. Man muss das von Ort zu Ort auf der Strecke, wo der Unfall passiert, unterschiedlich bewerten. Jetzt in dem Fall, wie gesagt, habe ich eigentlich nichts daran zu meckern, wie die Rennleitung das entschieden hat. Ich glaube, dass wenn es nicht doppelgelb gewesen wäre, hätte man direkt rot zeigen müssen. Das wäre vielleicht die fairste Variante gewesen, weil man es an anderen Stellen ja auch macht, zum Beispiel im freien Training. Da sagt man ja auch bei jedem Unfall, man stellt direkt auf rot, wo man auch darüber diskutieren kann, ob das dann noch nötig ist. Es ist wieder was, wo man lernen muss, wo man draus lernen muss. Und ich glaube, dass George Russell kein Vorwurf zu machen ist. Ne? Der hat sich den Regeln nach verhalten. Der ist vom Gas gegangen. Das war nachweisbar. Und von daher war die Pole Position eine verdiente Pole Position. Man muss ihn sogar loben dafür. Und ich weiß, dafür habe ich auch negative Kommentare unter dem Sonntagsstream gehabt, dass das clever war, was George Russell gemacht hat. Weil Antonelli hat es ja nicht hinbekommen. Der war verwirrt von der Ansage von Peter Bonington, Yellow, Yellow. Also ging er davon aus, dass Double Yellow ist, auch wenn er es auf dem Dash hatte, aber George Russell hat relativ schnell die Panels gelesen, also die Lichtpaneele, die dort aufleuchten und gesehen, ah, das ist aber nur eine einfach geschwenkte gelbe Flagge und danach leuchtete es ja grün auf. Also es ist einmal gelb, einmal grün, bedeutet dann im nächsten Panel-Abschnitt, im nächsten Marshalling-Abschnitt ist dann schon wieder grün. Ne? Also das heißt, du musst so klug sein, in diesem Marshalling-Abschnitt zu lupfen oder vom Gas zu gehen, um dann im nächsten Abschnitt wieder Gas geben zu können, weil du weißt, danach wird wieder auf grün gestellt. Also das zeigt schon, dass George Russell einer der intelligenteren Fahrer im Feld ist, ja. Man kann da geteilter Meinung drüber sein und da würde uns auch eure Meinung natürlich total interessieren, ob und wie ihr die Situation bewertet habt und wie ihr entschieden hättet in der Situation. Weil ich glaube, dass es jetzt auch in den nächsten Rennen, da kommen ja einige, wo sowas auch durchaus passieren kann, wo es interessante Stellen gibt, wo es vielleicht mal auch dann nur eine einfach gelb geschwenkte gelbe Flagge geben könnte, nochmal vorkommt. Ich weiß nicht, ob die Rennleitung jetzt daraus dann wieder was macht, dass man dann vielleicht doch ein bisschen rigider vorgeht, aber analog dazu war ja auch die Virtual Safety Car Phase im Rennen bei einigen kritisch gesehen, gegen Carlos Sainz oder durch Carlos Sainz ausgelöst. Ne? Ich weiß gar nicht, Dennis, ob du da auch vorhattest, drüber zu reden. Sonst
tatsächlich wäre das jetzt mein Anschlusspunkt gewesen.
Ach, okay. Dann mach mal erstmal.
Genau, weil meine Frage an dich jetzt auch, Kevin, hast du vielleicht das Gefühl, und wir hatten ja nach dem schlimmen Unfall und dem Tod von Jules Bianchi ja eine Zeit, in der Sicherheit wirklich extrem in der Formel 1 gelebt wurde, teilweise schon so, dass man das Gefühl hatte, zu extrem, weil Sachen, die eigentlich, also wir erinnern uns da, stand ein Stück vom Heckflügel aus der Abfahrgasse und da wurde aber trotzdem ein Safety Car rausgeschickt. Solche Situation, Mexiko war es zum Beispiel, glaube ich. Und jetzt haben wir eine Situation, wo im Rennen Marshalls den Williams von der Startzielgerade bergen und die Autos fahren dran vorbei. Natürlich in gemäßigtem Tempo, aber vor ehrlicherweise 2-3 Jahren, vielleicht sogar letztes Jahr, eigentlich noch undenkbar, diese Situation, die man ja auch immer so vermeiden wollte, dass man Menschen und Autos zusammen auf der Strecke hat. Jetzt hast du ja auch gerade gesagt, George Russell, und da bin ich bei dir, macht es in dem Moment clever, genauso wie er es machen muss, hat da den Killerinstinkt gezeigt. Die anderen haben es in dem Moment nicht gemacht. Ob das jetzt am Ende regeltechnisch, und da würde ich deinen Satz nochmal aufgreifen, don't hate the player, hate the game, ob das jetzt regeltechnisch sinnvoll ist, weil du einfach definitiv Leute in einen Nachteil drückst und andere Leute einen Vorteil haben. Aber er hat das gemacht, was er machen muss. Aber die Frage ist, muss es da vielleicht dann eine einheitliche Regel geben, weil eben nicht gesichert ist, dass jeder das versteht in dem Moment, dass jeder in der Situation ist. Der eine Fahrer sieht vielleicht den Abflug noch, ist sowieso davon abgelenkt, der andere kommt ein paar Sekunden später durch. Und glaubst du, dass die Formel 1 jetzt vielleicht nach und nach auch nachlässig wird bei dem Thema Sicherheit, oder denkst du schon, dass das Sachen sind, die ja gesund waren, die vernünftig waren oder vielleicht doch echt kritisch zu sehen sind? Gerade dieses Bild Carlos Sainz, ich meine, es wäre in dem Moment McLaren gewesen, der im Bild war, da fuhr dann plötzlich ein Auto vorbei, während zwei Stewards das Auto da gerade runterschieben. Also hat sich komisch angefühlt für mich, einfach weil man es so aus der Formel 1 nicht mehr kennt.
Ja, stimmt. Wir sagen das ja auch hier oft genug, wenn Menschen auf der Strecke sind, dann sollte man die größtmögliche Sicherheit walten lassen. Also ich weiß nicht, ob das zielführend ist, und ich weiß auch nicht, ob ich mich damit jetzt widerspreche im Vergleich zu damals. Das könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn es der Fall ist. Aber ich glaube, das war jetzt wirklich mal ein Fall am Samstag und am Sonntag von, wir müssen das nach der Situation bewerten und auch so ein bisschen die Umgebung bewerten. Bei Verstappen habe ich das ja erklärt, war es die lange Auslaufzone. Der Unfall, der sah heftig aus, aber war er eigentlich gar nicht. Also Verstappen selber, ja, natürlich bist du so ein bisschen durchgeschüttelt am Anfang, aber ich glaube, da war ja danach auch schon wieder ein Interviews und sowas, das war in Ordnung. Und ja, das hätte auch wieder passieren können, und ich habe dann auch gelesen, ja, hat man aus Jules Bianchi nichts gelernt. So, bei Jules Bianchi war das ja in Japan damals, es hat geregnet, es war so ein Dämmerzustand, es war eigentlich doppelt gelb, Bianchi war aber voll auf dem Gas. Ja, und das war einfach diese Verkettung von unglücklichen Umständen. Während jetzt in Spielberg, und um auch die Szene vom Sonntag dann mitzunehmen, wo Carlos Sainz stand, das war eine sehr einsichtige Stelle. Ja, also das konnte jeder Fahrer, der also nicht irgendwie abgelenkt auf dem Handy rumgetippt hat, ne, wie im Straßenverkehr, der hätte das sehen können und müssen, dass da Carlos Sainz steht auf der rechten Seite. Ne? Das ist jetzt auch nicht die native Ideallinie, die dort ist. Sainz hat das ja auch sehr klug gemacht. Ne? Also der hat sich ja perfekt hingestellt eigentlich dafür. Und man muss immer gucken, auch als Rennleitung, glaube ich, und da nehme ich sie jetzt ein bisschen in Schutz, was ist der Weg, so wenig wie möglich in das Renngeschehen einzugreifen, weil du natürlich gucken willst, dass du den Fluss nicht brichst. Ja, so ein Safety Car, das sollte ja jetzt keine Maßnahme sein, die immer gezogen wird, weil du das Virtual Safety Car im Grunde genau dafür dir dazugeholt hast vor einigen Jahren, eine Möglichkeit zu finden, auf eine Art und Weise das Rennen zu neutralisieren, ohne es wirklich komplett zu neutralisieren. Und da fand ich das jetzt sehr angebracht, weil eben das Wetter gut war, die Stelle war einsichtig genug, das Delta einzuhalten bedeutet ja auch eine Geschwindigkeitsreduktion, wie du gesagt hast. Und was hätte das denn gemacht, wenn man jetzt ein Safety Car dafür gemacht hätte? Ja, es wäre im Sinne der Sicherheit wahrscheinlich die klügere Variante gewesen für die Grundsatzdiskussion, die geführt wird. Auf der anderen Seite, der Rattenschwanz dahinter wäre immens gewesen. Du hättest die überrundeten Fahrer sich wieder einrunden lassen müssen. Du hättest dann gesagt, okay, wie lange bleibt das Safety Car denn jetzt draußen dafür? Dann hättest du wieder weitere Diskussionen gehabt. Also im Sinne des Flusses des Rennens und die oberste Priorität eines Rennleiters ist ja, den Rennfluss beizubehalten unter Abwägung der zu treffenden Maßnahmen. Und da muss ich sagen, finde ich, hat der Rennleiter Rui Marquez sowohl am Samstag als auch am Sonntag die richtige Entscheidung getroffen. Kimi Antonelli zum Beispiel, dass der dann bei Gelb reingekommen ist und nicht im Virtual Safety Car, das war ja eigentlich der Tatsache geschuldet, dass es vom Timing her einfach gepasst hat. Ja, also Antonelli war eh gerade da, dann haben sie ihn reingeholt. Dass dann danach das Virtual Safety Car kam oder was ich gelesen habe, dass die Rennleitung gewartet hat, bis Antonelli durch ist, um dann das Virtual Safety Car auszurufen, das halte ich auch für Quatsch. Ja, weil wo wäre denn da der Vorteil gewesen? Also das ist ja schleierhaft. Ist mir schleierhaft. Und von daher war das in der Umsetzung und ne, die erste Umsetzung ist ja immer erstmal gelb. Dann hat man ja am Samstag auch doppelgelb geschwenkt irgendwann nach wenigen Sekunden, weil man muss sich auch ein Bild darüber machen. Ne? Dann hat man die Entscheidung getroffen, dann auf doppelgelb zu gehen. In der Situation davor nicht. Da war Russell halt der den Vorteil hatte. Okay, und am Samstag hat man das Virtual Safety Car als ausreichend erachtet und ich auch. Also von daher weiß ich nicht, ob das jetzt damit zu tun hat, dass man nachlässiger wird. Ich glaube, man wird einfach ein bisschen achtsamer in den Entscheidungen, die man trifft, um, sag ich mal, den Fluss nicht zu stören und halt auch individuell auf die Situation zu reagieren. Und so muss es ja eigentlich auch sein, weil es gibt keine deckungsgleichen Situationen. Alles ist anders in jeder Situation zu bewerten. Und ich hoffe, dass einfach so ein bisschen gesunder Menschenverstand in den Entscheidungen jetzt nach vorne kommt. Und das habe ich jetzt in Spielberg eigentlich so empfunden.
Ja, definitiv. Also das ist ja in der Vergangenheit, wie ich es vorhin schon angesprochen habe, teilweise, was ja auch nicht schlimm ist, ist aber sehr extrem gehandhabt worden. Situationen, wie ich vorhin gesagt habe, die man eigentlich für sehr unkritisch sehen konnte, wurden da doch sehr harsch abgebrochen oder umgesetzt. Von daher, es ist, glaube ich, eine Entwicklung, die viele ja auch gefordert haben. Deswegen war ich auch so ein bisschen verwundert, ob der Reaktion, weil ich kann mich daran erinnern, in anderen Situationen, wo die Rennleitung dann eben extremer vorgegangen ist, wurde dann auch oft gemeckert und gesagt, wieso machen die das denn jetzt? Und ja, die einzige Option, die ich erst noch überlegt hatte, aber mir war dann auch hinterher klar, warum sie es nicht gemacht haben, man hätte ja das Feld auch durch die Boxengasse führen können, aber Carlos Sainz' Auto musste ja eben in diese Boxengasse reingeschoben werden. Das heißt, ich denke auch, da hat man eigentlich einen guten Schritt getan und man hat eben, und das ist der Königspunkt, Kevin, du hast ihn genannt, man hat das Rennen im Fluss gelassen. Es ist nicht irgendwo neutralisiert worden. Ich glaube, ein Kimi Antonelli hätte sich sehr über einen Safety Car gefreut. Dann hätte er diesen ersten Stint, den er ein bisschen versiebt hat, vielleicht noch rausfahren können. Aber so hatten wir dann doch ein faires Rennen, ein Rennen in einem Guss. Und da kann man, glaube ich, sagen, ist eine positive Entwicklung bei der Rennleitung zu sehen. Aber Kevin, wir müssen jetzt natürlich, wir haben uns jetzt sehr lange, was aber auch wichtig ist, denn es war ein Aufregerthema an diesem Wochenende, natürlich aber auch nochmal mit George Russell per se beschäftigen. Denn er hat am Ende des Tages in einer Phase, in der es lange gar nicht gut für ihn lief, jetzt geantwortet. Vielleicht auch genau so, wie es dann sein muss in so einer Situation, nicht für ihn sportlich, sondern fürs Momentum. Nämlich, er war nicht übers Wochenende gesehen, glaube ich, nicht der schnellere Mercedes-Fahrer. Er war auch am Sonntag streckenweise nicht der schnellere Mercedes-Fahrer. Aber er hat endlich mal, ja, so ein bisschen das Race-Glück auf seiner Seite gehabt. Denn in den Wochen vorher war es ja entweder so, dass es wirklich für ihn Pech war, Monaco voraus. Wer hatte in Spanien dann den Moment, wo, glaube ich, alle gesehen haben, Kimi Antonelli war einfach schneller. Gepaart dann noch mit dem Glück, dass Kimi Antonelli dann noch das Fahrzeug abbraucht. Aber jetzt konnte er mal dieses Glück und auch diesen Sieg mal auf seine Seite ziehen. Und es waren jetzt 3 Monate, in denen er nicht gewonnen hat. Das muss man sich auch vergegenwärtigen. Eine sehr lange Durststrecke diese Saison und extrem wichtig für ihn. Er ist jetzt auf 40 Punkte ran an Kimi Antonelli, wieder Zweiter in der Weltmeisterschaft. Für die Zahlen, glaube ich, erstmal eine gute Sache, auch wenn 40 Punkte ein hartes Brot sind. Aber der Mercedes zeigt ja die Zuverlässigkeit und Carlos Sainz wird uns das bestätigen. Ist bei Mercedes noch nicht so gegeben, wie man sich es vielleicht wünschen könnte. Ja, jetzt hat er diesen Sieg geholt. Toto Wolff hat relativ schnell, als die Lobeshymnen und die Glückwünsche bei den Kollegen von Sky Deutschland dann an ihn rangebracht wurden, gesagt, ja, alles gut und schön, aber hätten wir vor 36 Stunden noch über George Russell geredet, würden wir jetzt anders reden. Er weiß das, glaube ich, gut einzuordnen. Hat für mein Gefühl auch sehr auf die Euphoriebremse getreten. Was glaubst du jetzt, Kevin? Was ist dieser Sieg für George Russell wirklich wert? Denn am Ende des Tages haben wir alle gesehen, dass Kimi Antonelli im letzten Stint wieder sehr, sehr schnell war. Glaubst du aber, das könnte für George Russell auch dieses Momentum wieder auf seine Seite ziehen? Oder glaubst du, dass es wirklich eher eine Eintagsfliege war?
Also erstmal sind es 25 Punkte wert, die er geholt hat. Ja, das ist, sorry, ich muss nicht bringen. Denn was das mittelfristig wert ist, wenn wir erst in der Mittelfrist auch bewerten können. Jetzt für das Wochenende war es, glaube ich, wichtig, dass er das ab Q3 dann auch zusammengebracht hat. Du musst ja auch den Start bestehen, du musst natürlich dann auch ein bisschen Glück haben mit der Strategie, musst mit dem Virtual Safety Car dann auch das bisschen Glück haben. Und der hatte aber auch einen Pace-Verlust, der George Russell, ne? Und da sind auch einige näher rangekommen, ob es ein Verstappen war zeitweise und auch Antonelli von der Pace, der klar schnellere Mercedes-Fahrer. Aber am Ende fragt da keine Sau nach, wenn du die Rennen gewinnst und wenn du die Punkte holst und wenn du aufholst. Und das macht er ja jetzt gerade. 40 Punkte sind jetzt, glaube ich, zwischen ihm und Kimi Antonelli. Also er hat schon ein bisschen was weggeknabbert wieder. Ne? Antonellis Nuller zuletzt hat da ja auch geholfen. Und George Russell, ich weiß nicht, ob es Zweckoptimismus ist, den er da jetzt versucht, nach vorne zu bringen. Aber ich fand einen Kommentar sehr, sehr spannend von ihm, dass er gesagt hatte, ich habe mir selber bewiesen, dass ich es noch kann. Und da merkt man ja auch, also ich weiß nicht, ist natürlich, er hat immer eine gesunde Theatralik an sich. Ne? Da hat er vom Besten gelernt damals bei Mercedes, dass ein bisschen jetzt in das Extreme gedacht wird. Na, ich konnte es nicht mehr oder es hat nicht geklickt, wie er immer so schön sagt. Und diese Zeit, die du gerade gesagt hast, 3 Monate, die vergangen sind, wir dürfen nicht vergessen, wir hatten 1 Monat gar keine Formel 1 durch die beiden ausgefallenen Rennen in Saudi-Arabien und Bahrain. Wir wissen nicht, wie es da gelaufen wäre für George Russell. Deswegen wirkte diese ganze Spanne jetzt auch so lang. Ne? Und die letzten Rennen waren ja auch schwieriger für ihn. Ob es eine Eintagsfliege ist, das wage ich jetzt nicht zu sagen, aber es ist auf jeden Fall eine gesunde Gefahr da, dass er in Silverstone wieder auf dem Boden der Tatsachen aufkommt, obwohl ich glaube, dass er sich selber auf diesem Boden der Tatsachen auch sieht. Also auch in der Pressekonferenz, wenn es dann darum ging, jetzt die Aufholjagd auszurufen, war er eigentlich auch schon vorsichtig, weil er hat auch gesagt, Kimi Antonelli ist in jeder Runde in den Top 2 der Rundenzeiten. Ja, und der weiß schon, dass Antonelli der Top-Kandidat auf die Weltmeisterschaft ist. Das glaube ich schon. Er muss jetzt aber versuchen, aus diesem Momentum heraus einen Flow für sich zu entwickeln, um in Momenten, wo auch schwierige Zeiten auf ihn zukommen, auch diese Saison noch, den Mut nicht zu verlieren, dran zu bleiben. Denn da saß ja noch ein Max Verstappen in der Pressekonferenz, der selber geunkt hat, ja, der Abstand, der war zwar nie so groß, aber wir hatten auch nicht so viele Rennen zur Verfügung letztes Jahr, ne, als wir aufgeholt haben. Und da müssen wir jetzt auch gucken, wie sich das Red Bull Update weiterentwickelt, weil Antonelli ist einfach weiter sehr, sehr stark. Klar, der hat ein paar Fehler gemacht jetzt am Sonntag und das muss man ihm auch ankreiden, das macht er auch selber. Aber diese Mischung aus der Euphoriebremse von Toto Wolff, der auch Situationen, glaube ich, sehr realistisch einschätzen kann, aber auch dieser Mischung aus Zweckoptimismus und ebenfalls Realismus von George Russell sagen mir, dass er selber jetzt sein Glück in der Hand hat, ein bisschen auf das Glück technischer Seite hoffen muss, dass bei ihm nichts passiert, vielleicht bei Antonelli nochmal was passiert, dass er da wirklich nochmal eingreifen kann. Weil ich glaube, für ihn wird es ungleich schwerer, da jetzt nochmal ranzukommen, weil es eben teamintern ist und Antonelli ihm schon so weit weggefahren ist, dass er idealerweise, um das hinzubekommen, bis zur Sommerpause auf ein Abstandsniveau kommen sollte, wo er sehr knapp hinter Antonelli ist oder vielleicht sogar irgendwie wieder vor ihn kommt. Weil je länger wir uns von der Sommerpause dann wieder weg entfernen und wieder auf die Rennstrecken kommen, die Antonelli letztes Jahr sehr, sehr gelegen haben. Und auch Max Verstappen ist in der zweiten Saisonhälfte häufig noch mal besser als in der ersten Saisonhälfte. Dann, glaube ich, wird es für George Russell weiterhin eine super schwere Saison und der Traum der Weltmeisterschaft bleibt wahrscheinlich nach wie vor auch dieser Traum. Aber wichtig ist jetzt, diesen Triumph auch zu feiern, diesen Triumph auch zu genießen, denn den hat er sich am Sonntag auch verdient, das darf man ihm nicht nehmen. Aber wir werden nächste Woche schon einen besseren Eindruck bekommen, ob diese Frage Trendwende, Comeback oder Eintagsfliege zu beantworten ist.
Ja, das wird auf jeden Fall sehr spannend, wobei ich jetzt gerade ein bisschen schmunzeln musste, Kevin, als du sagtest, Toto Wolff ist jemand, der das immer sehr realistisch einschätzt. Der Mann, der mir jahrelang erzählt hat, dass die Mercedes-Sieger am seidenen Faden hingen. Aber nein, ja, okay. Ich verstehe natürlich, was du meinst.
Sie haben ja alle vom Besten gelernt.
Sie haben alle gelernt. Also Mercedes, also der Stern ist wirklich der Stern der Theatralik.
Eigentlich ist das wie so ein Stern auf dem Walk of Fame. Ne? Also
ja, wir müssen noch ganz kurz zumindestens, Kevin, natürlich aber auch über Kimi Antonelli sprechen, denn ich persönlich bin immer noch begeistert von seiner Pace, bin begeistert von dem, was er uns jedes Wochenende zeigt. Was allerdings vielleicht zu den ersten kleinen Sorgenfalten führen kann, ist dieses berühmte Momentum, denn er hat jetzt zweimal hintereinander, ja, einmal in Spanien natürlich extrem Pech gehabt, ganz klar. Er war super schnell unterwegs, hat dann eben den Wagen verloren. Und jetzt kam das erste Mal, ja, eine Mischung aus Pech im Q3, denn es war einfach eine blöde Situation. Und dass ein George Russell da auch abgeklärter ist als eben ein Kimi Antonelli in seiner zweiten Formel-1-Saison, das sollte auch klar sein. Dann kam, ja, ein paar Flüchtigkeitsfehler, könnte man sagen, im ersten Stint, besonders in der ersten Runde hinzu, wo für mein Gefühl Kimi Antonelli vielleicht auch ein bisschen zu viel wollte, ein bisschen zu schnell an George Russell wieder ranrobben wollte. Und die Frage ist, droht oder könnte ihm jetzt vielleicht dieses negative Momentum wieder auf diesen Strecken, die letztes Jahr so ein bisschen der Genickbruch für seine Saison waren, diese Europastrecken, könnte das dazu führen, dass er vielleicht wieder in so eine Negativspirale kommt? Oder bist du nichtsdestotrotz optimistisch, denn dass er sich da wieder rauskämpft? Denn eine Sache, die jetzt noch dazu kommt, es waren jetzt, wie gesagt, zwei negative Rennen für seine Spirale. Und jetzt kommt Silverstone, jetzt kommt der Heim-Grand Prix von George Russell. Und ich denke, George Russell wird alles in seiner Macht Stehende tun, um in England vor den heimischen Fans vor Kimi Antonelli zu landen. Wie ist da so deine Befürchtung oder dein Eindruck über die aktuelle Situation von Kimi Antonelli?
Ich mache mir eigentlich gar keine Sorgen um Kimi Antonelli und um das, was er sich da aufgebaut hat bislang. Weil, du hast es schon gesagt, die Pace war herausragend am Sonntag. Der hätte das Rennen noch 5 Runden länger gedauert, hätte der vermutlich das Rennen auch noch gewonnen. So, hätte, wäre, wenn. Ne? Formel 1, kein Sport des Konjunktivs. 3 Euro in unser eigenes Phrasenschwein, ihr kennt das schon. Aber was mich positiv stimmt, was Antonelli angeht, ist auch seine Selbstreflexion nach dem Rennen. Denn er hat in der Pressekonferenz gesagt, dass er stark ins Wochenende gestartet ist und deswegen vielleicht auch ein bisschen Intensität verloren hat über das Wochenende gesehen. Ja, der war ja eigentlich das Maß aller Dinge von Anfang an. Und dann hat er ein bisschen nachgelassen. Und das ist, glaube ich, ein Lerneffekt eines 19-jährigen Fahrers, der weiß, was er kann. Ich war so ein bisschen frech am Sonntag im Livestream mit Stefan Ehlen auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de. Habe ihn gefragt, ob das vielleicht auch so ein bisschen latente Arroganz ist. Ja? Denn so sympathisch, wie er ist, und ja, er wirkt sehr bodenständig und er wirkt sehr ehrlich, ja, ist er trotzdem einer, der weiß, was er kann. Und gerade diese jungen Kids, die wissen, was sie können, die also ich finde, Antonelli hat schon auch dieses Schelmische und dieses schon sehr Berechnende an sich. Ja, also ich glaube, der weiß schon, was er macht und wie er rüberkommt. Also da sollte man sich nicht vertun. Und wo man sich auch nicht vertun sollte, ist, dass dir sowas eigentlich nicht passieren darf. Jetzt ist es ja was anderes zu sagen, letztes Jahr hatte er eine Schwächephase. Marc Surer hat das mit mir in einem Interview, was ich auf Formel1.de's YouTube-Kanal gemacht habe, eigentlich wunderbar beschrieben. Fahrer, die mit dem Ground-Effect-Auto nicht so klar kamen, die kommen mit diesen Autos jetzt einfach viel, viel besser zurecht. Da ist ein Lewis Hamilton zu nennen, aber auch irgendwie ein Kimi Antonelli, ne? Weil die Stärke, die er jetzt aus dem Auto holt, ist bei ihm größer als das, was George Russell noch mit dem Ground-Effect-Auto konnte. Also das spielt ihm auch in die Karten. Ist ja auch das, was George Russell sagt. Kimis Fahrstil passt einfach besser zu dem Auto als meiner. Bei mir muss alles passen, bei Kimi wirkt das natürlicher. Und deshalb, glaube ich, wird es nicht nochmal dazu kommen, dass er diese Delle bekommt wie letztes Jahr, sondern jetzt sind wir in so einem Bereich, das sind dann so Feinheiten und Nuancen, die ihm ein Toto Wolff wunderbar einimpfen kann. Ne? Denn Toto Wolff kennt das ja auch von damals mit Lewis Hamilton. Der wusste auch, was er kann. Der hat auch dann diese Phasen gehabt, wo er dann lieber mal Party gemacht hat, als sich um Formel 1 zu kümmern. Und ich glaube, da war Toto auch immer ganz vorne mit dabei, ihm zu sagen, du, pass mal auf, Lewis, ne? Erstmal Arbeit und dann Feierei. Ja? Also nicht vermischen das Ganze. Und bei Antonelli ist es jetzt vielleicht der Fall, er muss hier und da mal anpacken und sagen, du, Kimi, pass auf, du bist gut, wir wissen, dass du gut bist, aber achte darauf, du musst die Spannung das ganze Wochenende hochhalten, weil du darfst dir das nicht erlauben. Wenn du Weltmeister werden willst, dann geht es nicht nur gegen George, dann geht es auch gegen Max, dann geht es auch gegen Lewis. Und dann trennt sich die Spreu vom Weizen, das dann auch schnell hinzubekommen. Und wir reden hier immer noch über einen 19-jährigen Jungen, ja, der natürlich anders groß geworden ist als wir und viel mehr darauf ausgerichtet war, Motorsport zu betreiben. Aber er ist trotzdem 19 Jahre alt. Ja, also da sind immer noch ein paar Flausen im Kopf. Da sind immer noch mal so zwischendurch vielleicht Momente, wo man die Konzentration verliert oder eben auch die Intensität verliert an so einem Wochenende. Ist doch völlig fein. Ja, da sagt auch keiner was gegen. Aber wir reden jetzt ja auch nicht über einen Fahrer, der 19 Jahre alt ist und mal eben so ein bisschen im Mittelfeld rumfährt, sondern wir reden über den aktuellen Top-Favoriten um die Formel-1-Weltmeisterschaft. Und wenn wir darüber reden, dass Formel-1-Weltmeister die besten Fahrer aller Zeiten sein sollten, im besten Falle, dann bewegt er sich jetzt mit 19 Jahren genau auf diese Richtung zu. Und deshalb muss auch der Anspruch von uns von außen genau der sein, den man dann auf ihn legt. Und das weiß er selber auch, das weiß man bei Mercedes. Das habe ich viel geredet und die Antwort ist für mich klar, die Pace ist so gut, die Lockerheit ist immer noch da. Klar, die Fehler hat er gemacht, die dürfen ihm nicht passieren, er wird daraus lernen und ich glaube, dass wir mit Antonelli dieses Jahr noch sehr, sehr viel Spaß haben werden und es wird für jeden schwer, dieses Jahr, glaube ich, an Kimi Antonelli vorbeizukommen, wenn er diese Kleinigkeiten ablegt und das nötige Glück hat, dass ihm technische Defekte, sag ich mal, nicht so oft rausschießen, wie jetzt es bei Mercedes ganz offensichtlich aussieht, dass der Motor nicht der beständigste im Feld ist.
Das kann jeder, der die Onboard- und die Geräuschkulisse von Carlos Sainz sterbende Motor gehört hat.
Das war so, das war, hast du was von Bohrmaschine beim Arzt gehabt, was da passiert ist. Das war so richtig so, weiß ich, wer schon mal die Weisheitszähne von euch rausbekommen hat, der weiß genau, wie das klingt. Und so ein bisschen wirkte das so, als er da durch diese letzte Kurve gefahren ist. Also kann einem auch leid tun, der Carlos Sainz.
Das war wirklich, wirklich übel. Um noch einmal ganz kurz den Bogen zu Kimi Antonelli zu spannen. Es ist natürlich jetzt auch eine Riesenchance für ihn. Denn auf der einen Seite, es ist der Heim-Grand Prix von George Russell, natürlich von anderen Fahrern auch. Da werden wir ja später noch drüber sprechen. Wir haben ja Doubleheader und kleiner Sneak Peek. Wir haben auch Sprint-Wochenende.
Yay.
Juhu. Aber es ist natürlich auch die Chance, Kevin, George Russells Sieg gleich mal eben wieder zu die Trophäe quasi in bester Lando Norris-Manier auf dem Podium direkt zu zerschmettern und ihm vielleicht auch jegliches Selbstbewusstsein, was er jetzt getankt hat, wieder zu nehmen, indem du ihn auf seiner Heimstrecke schlägst. Also für Kimi Antonelli, glaube ich, ein sehr wichtiges Wochenende jetzt in Silverstone, über das wir dann auch später sprechen werden. Erstmal machen wir jetzt, oder du nimmst das Mikro zur Hand, Kevin, sag.
Ja, ich hab's nur wieder in die richtige Position, wie ich einen Schluck getrunken habe.
Okay. Wir machen jetzt aber erstmal eine kleine Pause und dann müssen wir über Ferrari sprechen, Kevin. Und über Charles Leclerc, denn der macht gerade zumindest in unserer Wahrnehmung und in der Wahrnehmung unserer Community einen sehr großen Wandel durch. Was für ein Wandel das ist und wie für Ferrari allgemein Österreich lief, darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
10,49 Sekunden. Bis heute ist keine Frau der Welt schneller gelaufen. Florence Griffiths Joyner wurde 1988 zur schnellsten Frau der Geschichte. Doch mit ihrem Weltrekord begann ein zweites Rennen, ein Rennen gegen den Verdacht. War Flojo ihrer Zeit einfach voraus oder war ihr größter Triumph das Ergebnis von Doping? Beweise gab es nie, trotzdem verstummten die Zweifel nicht, nicht einmal nach ihrem frühen Tod, der im Gegenteil die Spekulation noch weiter anheizte. Warum wurde aus einer Ausnahmeathletin einer der umstrittensten Fälle der Sportgeschichte? Und warum werden außergewöhnliche Leistungen irgendwann selbst zum Verdachtsmoment? Der neue Fall bei Tatort Sport auf meinsportpodcast.de.
Willkommen zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Il Predestinator, der Auserwählte, Ferraris goldene Zukunft. All das sind die Sätze und die Sprichwörter, die wir im Kopf haben, wenn wir über Charles Leclerc reden. Aktuell ist aber davon nicht mehr viel zu sehen. Und auch in der Community und unter den Fans allgemein bricht dieser Tenor gerade, denn Charles Leclerc macht gerade die vielleicht größte Durststrecke seiner Karriere durch. Denn der Mann, der all seine Teamkollegen bisher immer im Griff hatte, angefangen mit Sebastian Vettel über Carlos Sainz, den er zu großen Strecken auch wirklich immer in die Tasche gesteckt hat, hin dann zu Lewis Hamilton im ersten Jahr. Es sah immer so aus, als ob kein Kraut im italienischen Vorgarten in Maranello dem Olivenbaum Charles Leclerc gewachsen ist. Aber jetzt macht sich plötzlich mit Düngemittel eines neuen Reglements Lewis Hamilton auf und schlägt ihn. Nicht physisch natürlich, aber auf der Strecke und das jetzt immer öfter. Und Leclerc wirkte in Österreich für mich das erste Mal seit langem wirklich auf der Strecke planlos. Er wirkte für mich gelähmt, ein bisschen gelähmt. Es war nicht der Charles Leclerc, den ich seit Jahren bewundere, der Charles Leclerc, der an guten Tagen mehr aus einem Ferrari rausholen kann als jeder andere. Es wirkte so, als ob er sich irgendwo seinem Schicksal gefügt hätte. Er hatte die Duelle auf der Strecke mit Lewis Hamilton, die er allesamt abgegeben hat. Er hat am Ende weitere Plätze verloren, nur auf Platz 8 ins Ziel gekommen, während Lewis Hamilton zumindest Platz 5 retten konnte. Und da muss man auch sagen, der Ferrari war nicht gut in Österreich. In der Quali, die Chance auf Doppelpole war da, aber das Ganze im Rennen über die Ziellinie zu bringen, selbst wenn man die Pole gehabt hätte, glaube ich, können wir im Nachhinein sagen, das hätte nicht funktioniert. Auch Fred Vasseur, der hinterher sagte, ich glaube, wir haben heute einige Fehler gemacht. Erstens haben wir versucht, gegen Mercedes und Max zu kämpfen, obwohl wir dafür nicht schnell genug waren. Und am Ende haben wir die Rechnung sogar noch gegen McLaren bezahlt. Also das Auto war nicht gut am Rennsonntag. Es gab Probleme mit den Reifen. Man hat dann auch bei Lewis Hamilton eine sehr, eine sehr verwunderliche Strategie gemacht, als man ihn dann nochmal für ein paar Runden auf Soft rausschickte. Aber am Ende des Tages hat sich gezeigt, Lewis Hamilton kam mit diesem Auto dann doch wesentlich besser zurecht. Zeitweise hat er zumindest vorne auch ums Podium gekämpft. Charles Leclerc war gefühlt nie in der Situation, irgendwas Großes rauszuholen. Kevin, jetzt hast du das ja auch miterlebt, auch bei uns in der Telegram-Gruppe ging es ja heiß her. Ist Charles Leclerc jetzt gebrochen? Ist es nicht mehr der Charles Leclerc? War Charles Leclerc nie so gut, wie wir alle gesagt haben? Oder sind wir Formel-1-Fans vielleicht auch einfach mittlerweile von Woche zu Woche viel zu schnell mit unserer Meinungsäußerung, viel zu schnell lassen wir Leute fallen? Was ist deine Einschätzung?
Ich glaube, das ist Schema der Sportfans generell. Ich glaube nicht, dass das jetzt was speziell mit Formel-1-Fans zu tun hat, weil in all dem, wo man Fan von ist und was man liebt, ist es ja nicht immer was Rationales, was man sagt, sondern noch was Hochemotionales. Und ich glaube, dass Charles Leclerc gerade auch so ein bisschen Opfer seines Talents wird und dem, was man ihm angeheftet hat, von dem, was man denkt, was er leisten kann. Denn die, mit denen man redet im Fahrerlager, die sagen dir alle das Gleiche. Ist einer der besten Fahrer im Feld, ist einer der besten Qualifier im Feld. Wenn der ein Paket hat, was ihm passt, dann wird er uns irgendwann mal komplett um die Ohren fahren. Und auch da, hätte, wäre, wenn. Ne? Das ist alles konjunktiv, das ist all nicht das, was er hat. Und jetzt hat er mit Lewis Hamilton einen Teamkollegen, der mit diesen neuen Autos wesentlich besser klarkommt als er aktuell. Also Leclerc findet einfach keinen Zugang zu diesen Autos. Es ist für ihn ganz, ganz schwer, da ein natürliches Fahrverhalten zu finden, was ihn nach vorne bringt. Und ich meine, wir sehen es ja auch bei Lando Norris. Also ich finde, das sind ja so, ist ja so ein Vergleichspunkt, den man haben kann. Ne? Ich finde auch er, der ist zwar schnell an einem guten Tag, aber wenn er einen schlechten Tag hat, dann funktioniert da auch nicht viel. Ja? Und vielleicht ist das sowas, wo man dann auch anpacken kann bei Charles Leclerc, um sich ein bisschen Druck selber zu nehmen und den Druck, den er sich selber macht, ich glaube, das ist der allergrößte Druck, gar nicht mal der Druck, der von außen kommt, das ist ihm, glaube ich, ziemlich egal. Also dem wird das jetzt egal sein, ob irgendwelche Leute in der Telegram-Gruppe von einem Formel-1-Podcast aus Deutschland sagen, dass er nicht talentierter ist als Verstappen, Antonelli oder wie auch immer, sondern der wird auf die Leute hören, die ihm das sagen können, was entscheidend ist, nämlich wir wissen, was du kannst, nur wir können dir gerade das nicht bieten, was du brauchst, um zu zeigen, was du kannst. Und ich denke, darauf läuft es bei Ferrari gerade hinaus. Es ist jetzt nicht das Feld für ihn, was bestellt ist, um eine gute Ernte zu erwirtschaften. Und ich glaube, dass er, um diesen Turnaround für sich zu finden, wirklich den Druck rausnehmen muss. Er sollte aufhören, nachzudenken. Und das klingt so komisch, ja, aber ich glaube, dass Charles Leclerc ein unheimlich sensibler Typ ist, gerade in Bezug auf den Motorsport auch, der sich ja vieles selber auch annimmt, obwohl er sich da gewandelt hat in den letzten Jahren und versucht auch mal ein bisschen was ans Team abzuwälzen, aber immer noch nicht so extrem, wie es andere machen in schlechten Situationen, wenn es denn die Möglichkeit ist, zu sagen, ich bin schuld daran. Das macht er immer noch gerne. Und er muss sich den Druck rausnehmen, jetzt irgendwas erreichen zu müssen dieses Jahr. Er muss nichts erreichen dieses Jahr. Natürlich wird man sich das wünschen als Ferrari-Fan und vielleicht auch als Fan, der jetzt nicht unbedingt will, dass Lewis Hamilton auf Ferrari Weltmeister wird, dass es dann doch Leclerc wird. Aber die Chancen, dass es Hamilton wird, sind ja auch jetzt nicht die größten Chancen. Je nachdem, ne, das Ferrari-Update mit dem Motor hat jetzt in Spielberg nicht so gut funktioniert. Wir dürfen gespannt sein, was für einen Einfluss das auf Silverstone und Ford Folgende hat. Dann werden die ja nochmal ein Update bringen können im Laufe der Saison, was sie ja auch machen werden. Also das kann ja dann auch dafür sorgen, dass irgendwann der Moment kommt, wo Leclerc dann reüssiert, ja, und da vorne rauskommt. Und das würde ich nicht ausschließen. Und jetzt zu sagen, ja, Leclerc, den haben wir besser gemacht, als er eigentlich ist, das ist dann vielleicht einfach sowas, was man von außen gerne sagt. Aber wenn du mit den Leuten sprichst, ich habe das anfangs gesagt, die wirklich was dazu sagen können, die sagen dir auch, der Leclerc ist einer der besten Fahrer im Feld. Ich wiederhole mich da. Und ich denke, das sind die wertvollen Äußerungen und nicht, dass man von jetzt auf gleich mit einem Fahrer bricht oder nicht. Ja. Und das passiert sehr schnell. Das ist das Geschäft, das ist die Situation und mit der muss Charles Leclerc arbeiten. Er muss aber auch zusehen, dass er da rauskommt und zwar schnell, weil idealerweise verfestigt sich dieses Bild jetzt einfach nicht, sondern es ist eine Durststrecke. Ich glaube, es ist zum ersten Mal seit 2019, dass er hinter einem Teamkollegen steht mit einem so großen Abstand. Der letzte war Sebastian Vettel in seinem ersten Ferrari-Jahr und davor hat er sie, davor und danach hat er sie alle weggezogen. Ne? Also von daher warten wir jetzt mal ab. Es ist ja noch nicht so viel passiert. Trotzdem, Vorsicht sei geboten bei Charles Leclerc, dass er mit einer großen Portion Lockerheit wieder an die Sache rangeht und dann glaube ich, dann wird sich das Blatt auch ziemlich schnell wenden. Ändert nichts daran, dass es in Spielberg richtig schlecht aussah für ihn. Er hat ja auch gesagt, die Hinterachse, das ging nicht, hatte keinen Grip auf der Hinterachse. Ich habe kein Vertrauen ins Auto aktuell. Er wirkt ein bisschen resigniert, das kommt natürlich noch erschwerend hinzu. Während sein Teamkollege Lewis Hamilton eigentlich ziemlich glücklich unterwegs ist. Und das haben wir auch lange nicht bei Ferrari gesehen, dass diese Stimmungsunterschiede zwischen den beiden Fahrern so groß sind. Und das ist etwas, das wird Charles Leclerc jetzt nicht nächste Woche ändern können. Das wird auch in 3 Wochen nicht zu ändern sein. Das wird ein Prozess sein, der bis in den Herbst reingeht wahrscheinlich. Und dann werden wir eher darüber sprechen, dass Ferrari mit den ganzen Updates, die kommen 2027, die Weltmeisterschaft final angreifen wird. Hoffentlich, also aus Sicht der Scuderia sollte das dann der Fall sein. Also dann gibt es auch keine Ausreden mehr für Fred Vasseur und Co. Das muss dann wirklich sitzen. Dass man dann sehen kann, okay, wenn Leclerc dieses eine Jahr hatte, dann auch in eine Wintervorbereitung gehen kann. Und wir haben ja auch schon gesehen, was zwischen einer Wintervorbereitung Saison A, Saison B alles passieren kann bei einem Fahrer, ne? Wo dann doch mit Extraschichten, wo dann doch mit der Möglichkeit auch mal verschiedene Sachen durchzutesten im Simulator, die Möglichkeit besteht, einen echten Sprung zu machen. Und da bewegt sich ein Charles Leclerc vielleicht auch hin. Also von daher ist ein Meckern auf hohem Niveau. Es ist auch zu Recht Meckern auf hohem Niveau, weil der Anspruch einfach groß ist. Und das ist ja das Interessante, ne? Wenn wir hier im Podcast oder in den Videos auf Formel1.de Ferrari anzählen, dann heißt es immer, warum seid ihr so anti-Ferrari? Wenn wir McLaren anzählen, heißt es, warum seid ihr so anti-McLaren? Wenn wir Lando Norris anzählen, warum bist du jetzt anti-Lando Norris? Es geht gar nicht darum, dass man anti etwas ist, aber der Anspruch von diesen Teams und diesen Fahrern ist unweit höher, als wenn wir jetzt über Mittelfeldteams sprechen, was jetzt mal sensationellerweise ein Podium eingefahren hat, ja? Wo man sagen kann, das werden sie jetzt nicht jede Woche wiederholen. Aber Ferrari, McLaren, Lando Norris, Charles Leclerc, Hamilton, Verstappen, das sind alles Fahrer, die gehören in den Weltmeisterschaftskampf. Und da wird dann auch die Daumenschraube angesetzt, wenn da der Anspruch nicht der Wirklichkeit entspricht. Ja? Und das passiert dann auch teilweise auf irrationaler Ebene, selbst in so einem Podcast oder in irgendwelchen Videos, weil natürlich eine gewisse emotionale Erwartungshaltung an diesen Fahrer auch besteht oder an diesem Team auch besteht. Und ich denke, da muss man dann durch. So ist das im Sport nun mal. Da wirst du nicht immer nach den Fakten bemessen. Ja, du bist nur so gut wie dein letztes Rennen, das stimmt. Aber man sollte jetzt nicht zu früh die Flinte ins Korn werfen und sagen, aus Leclercs Sicht, okay, das hake ich jetzt ab, sondern da kann noch super viel passieren und wer weiß, wie die Meinung sich dann im Laufe des Jahres nochmal ändern wird. Also für mich bleibt Charles Leclerc einer der besten Fahrer im Feld. Ich stimme da komplett zu mit den Experten im Fahrerlager und Hamilton gehört da auch zu. Das ist ein Top-Team-Duell, wenn das mal auf einem Level performt, was dem Auto, wo alles passt, dann ist das natürlich ein echtes Pfund, was Ferrari da hat. Aber jetzt zu sagen, Leclerc, der ist zu schlecht, das ist mir einfach ein bisschen zu kurz gedacht und trifft auch den Punkt absolut nicht.
Ja, ich war sehr erschrocken persönlich, wie schnell sich das dann doch auch gewandelt hat. Klar, dieses Social Media und auch unsere Community ist natürlich auch ein Punkt in einer großen Formel-1-Bubble. Aber wenn ich da die letzten Jahre begutachte, wo ja doch immer sehr viel Vertrauen und sehr viel Zuneigung auch für Leclerc da waren, habe ich mich da schon erschrocken. Denn ich persönlich kann auch nur für mich sagen, Leclerc ist für mich einer der Geschichten. Und ihr wisst ja mittlerweile, ich bin wirklich, Sebastian Vettel glaubt ja nicht, dass es diese Leute gibt. Ich bin ja wirklich einer der wenigen, der wirklich absolut kein Ferrari-Fan ist. So, ich habe nichts gegen Ferrari, aber ich habe nie eine Emotion zu Ferrari aufbauen können. Ich habe meinen Respekt dafür, aber ein Charles Leclerc, der hat mich doch gekriegt und wirklich emotional gekriegt. Und ich muss sogar gestehen, ich glaube wirklich, der in den letzten Jahren für mich persönlich emotionalste Moment war wirklich sein Sieg in Monaco. Da stand ich vorm Fernsehen und hatte echt Tränen in den Augen vor Rührung, weil ich einfach diese Story um diesen Menschen so toll fand und dann, dass er nach all den Jahren das geschafft hat. Und dass da jetzt teilweise wirklich so negative Kommentare aufkommen, das hat mich erschrocken. Fakt ist aber, im Moment, und das hast du ja gerade auch schon gesagt, nimmt Lewis Hamilton das Blatt in seine Hand. Lewis Hamilton wirkte in Österreich wesentlich besser, auch wenn mit dem Auto eben nicht viel zu holen waren. Und Lewis Hamilton wirkt momentan confident, ja, mit dem ganzen Paket. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Jetzt kam noch eine Sache, die ich mit ja sehr viel Interesse auch gelesen habe, Kevin. Und da würde mich auch deine Einschätzung mal zu interessieren. Du hast gerade angesprochen, es kommen ja noch Updates bei Ferrari und es kamen ja auch schon Updates. Toto Wolff hat anklingen lassen, dass er vermutet, dass das durch das Budget Cap reglementierte Portemonnaie der Scuderia Ferrari irgendwann ja auch leer sein muss. Was glaubst du? Schießt Ferrari momentan gerade auch zu schnell oder ist es genau das, was sie machen müssen? Laufen die in Gefahr, diesen Budget Cap dann auch zu erreichen? Gibt es da vielleicht auch irgendwelche Hintergründe, die du schon rausfinden konntest zu diesem Kommentar?
Nee, da habe ich keine Hintergründe zu. Ich glaube, dass man das verballert, was man hat. Also warum auch nicht? Also die Frage ist ja auch, wann bringst du was, um es dann auch längerfristig zu testen, um zu gucken, was musst du dann für die nächste Saison vielleicht noch ein bisschen umentwickeln, ne? Und man sieht das ja bei Ferrari jetzt sehr extrem. Mercedes lässt sich noch ein bisschen Zeit, aber da wird auch noch ein bisschen was kommen. Also ich denke, jedes Top-Team wird in dieser Saison, ich meine, diese Formel, die wir aktuell haben, lässt es auch zu, an die Grenze des Budget-Limits gehen. Und der eine wird es früher erreichen, der andere wird es weniger früher erreichen. Und von daher finde ich da jetzt auch nichts Verwerfliches dran. Ich verstehe das natürlich, weil das komisch aussieht, dass ein Team wie Ferrari ein Update auf der Update bringt. Aber das hätte auch genauso gut ein anderes Team sein können. Und Ferrari hat Aufholbedarf, hat diesen Aufholbedarf auch eingeplant in die Saisonplanung, sei es motorseitig oder chassisseitig. Bringen jetzt in Silverstone offensichtlich schon wieder Neuerungen mit. Habe ich jetzt gerade gelesen, einen überarbeiteten Macarena-Wing mit noch mehr Abtrieb und vielleicht auch noch Veränderungen an der Auspuffanlage. Also ja, es ist halt Teil des Spiels, ne? Und du kannst dir dein Budget frei einteilen. Und ich verstehe nicht, warum da diese Verschwörungstheorie jetzt aufgemacht wird. Wie kann Ferrari das machen? Also dann hätte man genauso diskutieren können, wie es war es für Red Bull möglich, 2021 noch so viel nachzuschieben. Oh, warte mal, da haben sie die Budgetobergrenze ja auch überschritten und haben dafür eine Strafe bekommen, die nicht hoch genug ausgefallen ist im Sinne des Spiels eigentlich, ne? Ja, deshalb warten wir mal ab. Am Ende wird die Rechnung ja gemacht. Vielleicht sind sie über der Budgetobergrenze, vielleicht passen sie nicht auf. Dann werden sie die Strafe dafür kassieren und dann ist gut. Ja, und einstweilen sollte man einfach ja auch sagen, ist doch eigentlich geil, ne? Wenn sich ein Team die Freiheit nimmt und zu sagen, wir machen und wir tun und wir geben unser Geld aus. Das Geld, was sie haben, können sie ausgeben. Dann sollen sie das doch gefälligst tun, ne? Damit wir doch einen spannenden WM-Kampf irgendwie bekommen und es nicht am Ende heißt, Mercedes läuft dem komplett davon. Ich meine, Red Bull ist auch kein Kind von Traurigkeit, was Updates angeht. Ne? Die bringen auch mal eben jetzt nach, was ist jetzt, Rennnummer 8 gewesen, also faktisch Rennnummer 10, aber Rennnummer 8, weil ja zwei ausgefallen sind, bringen einfach mal eine quasi B-Version des Autos. Aston Martin wird eine B-Version des Autos bringen. Williams wird eine B-Version des Autos bringen. Das kostet ja auch alles Geld. So, die bringen diese B-Version aber ein bisschen später. Wird ja auch keiner sagen, sehr krass, wie kann das denn sein? Wie kann man sich das denn erlauben? Sieht jetzt ein bisschen so aus, dass es so ist, eben weil wir jetzt nur 8 Rennen hinter uns haben. Aber wenn es 10 Rennen wären, dann wird man vielleicht sagen, dass man im Plan eigentlich ganz normal dasteht. Ist halt Ferrari, die haben halt ein bisschen mehr Geld als andere oder können das effizienter einsetzen oder was weiß ich. Wir wissen ja auch gar nicht, wie teuer was ist bei Ferrari. Von daher, ja, ist das einfach etwas, was man nutzen kann und nutzen sollte. Und da bin ich ja auch der Meinung, auch bei den Motoren, aufdrehen, soweit man kann. Ne? Da gibt es auch eine Budgetobergrenze. Wenn die erreicht ist, ist die erreicht. Wenn die überschritten wird, gibt es die Strafe. Punkt, aus, Ende.
So sieht's aus. Wir kennen es alle, Kevin. Am Anfang, wenn das Gehalt kommt, dann shoppst du dick und am Ende gibt's halt Tütensuppe.
Ja, kann mir nur nicht vorstellen, dass Ferrari wie ich bei Klarna die Schuld ist. Ja, von daher seid weise und lasst das sein. Gebt nur das aus, was ihr habt, weil das eint uns ja mit Formel-1-Teams. Wenn wir in die Dispo gehen, dann kriegen wir alle die Strafe.
Dann gibt es die FIA-Strafen, so sieht es nämlich aus. Ja, kommen wir zu jemandem, Kevin, der höchstwahrscheinlich bei Klarna nicht seine Bestellung abgeben muss, nämlich Max Verstappen. Der sollte genug verdient haben bisher. Und Folgendes, er sagt selber, das wäre jetzt auch die erste Frage an dich von meiner Seite aus, Kevin, glaubst du, dass es wirklich so war? Max Verstappen sagte, in Österreich waren wir das erste Mal siegfähig. Red Bull mit einem guten Ergebnis, Platz 2 für Max Verstappen und auch Isa Katscha holt mit Platz 6 wichtige Punkte. Ich glaube, das sollte man nicht unerwähnt lassen. Hat bis jetzt wirklich eine solide Saison an der Seite von Max Verstappen. Ich glaube, seine Grenze ist klar gesteckt. An Max Verstappen wird er nicht schlagen. Das sollte uns allen klar sein, aber er macht das, was Red Bull Racing vom zweiten Fahrer erwartet, ein Max Verstappen. Und auch da hat Toto Wolff hat sehr viel gesagt an diesem Wochenende. Toto Wolff ja gesagt, er glaubt, es war mehr der Verstappen-Faktor als der Red Bull. Was ist dein Gefühl? Könnte Red Bull noch ein gewichtiges Wort mitreden, vielleicht im Kampf um den Titel oder zumindest im Kampf um Rennsiege? Oder war diese Konstellation Max Verstappen, Red Bull Racing, Österreich, Paradestrecke, vielleicht jetzt auch einfach wirklich kleine Spitze auf der Welle für Red Bull Racing?
Jetzt kommt eine blöde Antwort, ne? Wir werden Silverstone abwarten müssen dafür, weil das als Referenz, glaube ich. Ja, sorry, es ist ja so, Sorry. Ja, I'm not a child. Nein, das war was anderes. Ich glaube, Silverstone wird ein Gradmesser dafür sein, was das Update von Red Bull wirklich bringt. Man sollte Max Verstappen und ich denke, das ist jedem klar und ich denke, da sagen wir auch nichts Neues. Max Verstappen darfst du niemals abschreiben. Ne? Wir haben es letztes Jahr gesehen, wie schnell das dann doch geht, dass er die Punkte wegfrisst. Ja? Der T-Max, habe ich jetzt gelesen. T-Max, ja, ist auch schön. Dass man auch bei Mercedes aufpasst, was da passiert bei Red Bull. Ne? Und wenn man auch die Geschichte jetzt sieht, Ferrari kann Updates bringen ohne Ende, aber Ferrari war die letzten Jahre nicht im Titelkampf dabei. Red Bull bringt Updates, Prost, ne, aus deiner Red Bull-Dose, die du gerade schön genommen hast, wunderbar, ne? Passend zum Thema.
Die hat aber auch noch die Öffnung so, dass wenn ich draus trinke, ich so richtig schön das Label in die Kamera
halte. Ja, ich verstehe auch nicht, warum da nicht jemand drauf achtet, dass das immer passiert. Ne, ist auch bei Monster fällt mir das auf. Eigentlich bist du bei Monster, ist die Öffnung immer falsch zum Etikett. Da sieht man immer nur diesen ganzen Text dahin, den will doch keiner lesen. Du willst nur die Marke zeigen, aber egal. So sind wir alle Opfer des Systems. Wo war ich? Bei Red Bull und den Updates. Genau, also Red Bull bringt Updates, die funktionieren, haben mit Max Verstappen den Fahrer, den jeder will, wenn er könnte. Und Max Verstappen ist immer in der Lage, Formel 1 Weltmeister zu werden. Selbst wenn das Auto eigentlich es gar nicht so sehr hergibt, der holt da nochmal dieses Extra raus. Jetzt würde ich mal also die These in den Raum werfen. Ich glaube eher, Max Verstappen wird im Kampf um die Weltmeisterschaft dabei sein als ein Ferrari dieses Jahr. Auch wenn es gerade für Lewis Hamilton gut aussieht. Ich glaube, dass bei Red Bull und Verstappen einfach dieser It-Faktor größer ist als bei Ferrari. Bei Ferrari ist, glaube ich, viel im Aufbau für 27, 28. Und das finde ich gut, während man bei Red Bull sehr deutlich merkt, auch die Updates, die jetzt kommen, die sollen natürlich auch dafür sorgen, dass Verstappen diese Ausstiegsklausel nicht zieht, weil er wird mit Sicherheit nicht Zweiter in der Gesamtwertung sein zur Sommerpause. Vielleicht aber auch schon, wer weiß das schon. Ja? Also das ist ja das Geile in der Formel 1, das kann dann doch sehr schnell gehen. Aber man muss ihn davon überzeugen, dass er bleibt. Das bedeutet, du hast immer eine Verpflichtung, sehr viel für den Moment zu entwickeln und sehr viel so hinzubekommen, dass du immer ein Paket hast, was sich wandeln kann, um Max Verstappen potenziell in eine Siegposition zu bringen. Und die Schritte, die man macht, ich meine die Schritte, die gemacht worden sind am Reglement für Max Verstappen auch, also das kann man ja auch so sagen, dass der Druck, den Verstappen gemacht hat, auch ein ausschlaggebender Punkt war dafür, dass man an den Motoren ein bisschen rumgeschraubt hat und ein bisschen was an den Einstellungen verändert hat, was ihm ja auch entgegenkommt und es macht ihm auf einmal auch ein bisschen mehr Spaß zu fahren, auch wenn er immer noch nicht ganz zufrieden ist, aber wann wird er das schon sein? Dann glaube ich, dass Max Verstappen auf jeden Fall in der Lage ist, in diesen WM-Kampf noch einzugreifen perspektivisch, weil das ist ja auch das, was ihn dann von einem George Russell unterscheidet, der ist dann halt der Killer, ja, und der setzt dann die Pistole an und dann wird durchgedrückt, so wie letztes Jahr, wo es ja fast geklappt hätte mit der Weltmeisterschaft, also nehmen wir mal Spielberg noch mit rein, wo ihn Antonelli abgeräumt hat, dann wäre er Weltmeister geworden letztes Jahr, ne, also alleine mit diesen Punkten, da muss man gar nicht nach Barcelona gucken, ja, wo er das selber gegen Russell kaputt gemacht hat. Da glaube ich schon, dass ein Max Verstappen genau weiß, wie seine Position ist. Und ich bin sehr auf Silverstone gespannt und wie die Updates von Red Bull da funktionieren. Und auch wie McLaren da funktioniert. Die dürfen wir auch nicht abschreiben, obwohl sie schon so ein bisschen eher auf dem Abstellgleis stehen, was die Weltmeisterschaft angeht. Aber Max Verstappen ist für mich ganz klar immer noch Mitkandidat auf die Weltmeisterschaft. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis er die Punkte so weit aufgeholt hat, dass man es dann auch auf dem Tableau sieht.
Ja, du sprichst es gerade an, Max Verstappen aktuell tatsächlich nur auf Platz 7 in der Weltmeisterschaft, aber mit Aufwind und zwei seiner letztjährigen Konkurrenten um die Weltmeisterschaft, nämlich der Weltmeister Lando Norris und Oscar Piastri, die fahren bei McLaren weiter so ein bisschen, ich möchte sagen, unterm Radar des Podiums, solide Punkte ein, aber auch nicht mehr. Oscar Piastri mit einem 4. Platz, Lando Norris mit Platz 7. Und was ich gerade mit Blick auf die Weltmeisterschaft-Tabelle sehe, Kevin, sehr spannender Punkt. Oscar Piastri ist jetzt, stand jetzt tatsächlich WM-Vierter vor Lando Norris. Hatte man jetzt auch nicht so auf dem Schirm, weil man eigentlich ja doch denkt, dass Lando Norris diese Saison wesentlich besser dran ist als Oscar Piastri, aber nein. Ich glaube, bei McLaren, da brauchen wir nicht viel drüber verlieren, weil sich da momentan nicht viel tut. Man fährt solide Punkte ein, man macht sein Ding, aber es geht auch nicht wirklich voran. Die Konstrukteursweltmeisterschaft und auch die Fahrerweltmeisterschaft rückt in schier unendliche Ferne und ja, da passiert nicht viel. In Woking nichts Neues. Oder hast du vielleicht etwas, was dir aufgefallen ist an den Papayas?
Nee, eigentlich nicht. Also ich meine, es gab wieder die technischen Probleme bei Lando Norris. Der kann einem wirklich auch nur leid tun, wie viel er da schon einstecken musste dieses Jahr. Wenn er dann mal ins Fahren kommt, ist seine Pace aber sehr ordentlich. Piastri auch. Ist alles ordentlich. Ist alles ordentlich, aber ich finde, da hat auch was Piastri gesagt hat. Ich weiß nicht, wann es war. Interview oder Pressekonferenz. Genau weiß ich es nicht mehr. Wir sind in allem ganz gut, aber in nichts wirklich richtig gut. Und ich denke, das fasst McLaren dieses Jahr total gut zusammen. Ne? Und es war jetzt auch nicht so, dass man jetzt schon das Update gebracht hat, was sie wieder nach vorne schießt, wie das ja die letzten Jahre auch mal der Fall war. Klar, da bist du natürlich auch gelackmeiert durch die Erfolge der letzten Jahre. Du hast weniger Zeit im Windkanal durch die Handicap-Regelung. Das wird sich jetzt ändern. Ne? Dadurch, dass sie jetzt ein bisschen zurückgefallen sind, werden sie die Möglichkeit bekommen, da noch ein bisschen was zu machen. Ich weiß nicht, ob das dann schon Einfluss auf die Entwicklung für dieses Jahr hat oder eher für das nächste Jahr. Also auch so ein Übergangsjahr für das Team. Du musstest letztes Jahr noch länger entwickeln eigentlich, als du wolltest, gegen Max Verstappen zu fahren. Bedeutet dann doch nochmal so ein bisschen was nachzuschieben, wo du eigentlich schon eher der Meinung warst, wenn wir ein teaminternes Duell haben, dann kommen wir mit dem Material schon durch und dann machen wir dann nächstes Jahr weiter. Nee, das ging nicht und das hängt ja dann auch so ein bisschen noch hinten dran und ja, die anderen haben einfach aufgeholt im Vergleich zu McLaren. Man darf da aber nicht vergessen, das sind wirklich gute Entwickler und die technischen Probleme wird und muss man über kurz oder lang auch unter Kontrolle bekommen und wird man auch unter Kontrolle bekommen und deswegen ist das jetzt gerade so eine Phase, die muss man durchstehen, das ist eine Phase, die muss man aushalten. Wenn sie ans Fahren kommen, fahren sie auch wirklich gut, wenn sie nicht ans Fahren kommen, dann haben sie ihre Probleme. Ja, und am Ende des Tages steht wieder mal eine solide Leistung da, aber eben keine Spitzenleistung.
Ja, und das spiegelt auch das Bild in der Konstrukteurs-WM wieder, denn dort führt Mercedes nach dem Grand Prix von Österreich mit 302 Punkten vor Ferrari 204, McLaren dann mit 159 in, ich sag mal, Schlagdistanz zu Ferrari, aber eben auch doch zu weit weg, um wirklich noch in den WM-Kampf einzugreifen und Red Bull Racing mit 115 Punkten. Kevin, jetzt haben wir natürlich noch ein Team, was wir ja die ganze Saison über eigentlich schon so ein bisschen anklagen, dass sie ihre Konstanz mal in den Griff bekommen müssen und sie scheinen Starting Grid zu hören, die Racing Bulls. 9. und 10. Liam Lawson trotz Feuer im Cockpit das Ding nach Hause gefahren, Arvid Lindblad mit Platz 10. Richtig gute Leistung auch von den Racing Bulls, die ja auch so ein halbes Heimspiel haben als italienisches Team mit österreichischen Wurzeln, sage ich mal. Da scheint doch jetzt langsam was zu passieren, oder?
Ja, ich frage mich, ob das Feuer im Cockpit nicht irgendwie das Chili vom Vortag war, was Liam Lawson gegessen hat, ob es doppelt gebrannt hat. Ich weiß, man hat ja nichts gesehen. Ne? Also viel kann es nicht gewesen sein. Aber ja, die Racing Bulls haben das gemacht, was man bei anderen Teams nicht sieht. Stefan Ehlen hat das am Sonntag, finde ich, schön beschrieben im Stream auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de. Wenn man dagegen sich Williams zum Beispiel anguckt, die sich nicht in die richtige Richtung entwickelt haben oder auch Haas, die sich ein bisschen zurückentwickelt haben wieder zu Saisonbeginn. Die Racing Bulls entwickeln sich nach vorne und das ist sehr, sehr erfreulich für das Team. Ich finde das ja eh sehr sympathisch, das ist ja auch kein Geheimnis und Liam Lawson, da muss ich meine Kritik so ein bisschen relativieren, zumindest mal für den Moment, macht das diese Saison bisher sehr, sehr ordentlich. Ja, also es ist wirklich so, dass du dich auf ihn verlassen kannst. Hatte auch ein geiles Überholmanöver, anders kann man das nicht nennen, gegen Arvid Lindblad und Oliver Berman müsste das gewesen sein, die er da quasi nach Kurve 3 so einen Zickzack überholt hat, schön eng mit kalten Reifen, ja, der kam aus der Boxengasse, Lindblad erst mit der Divebomb und dann war da Berman auf einmal rechts und dann hat Lawson gesagt, nee, nicht mit mir und ist dann da schön dran vorbeigefahren und das war schon geil, also das hat er schon ganz, ganz toll gemacht und fühlt sich ja auch aktuell super wohl, hat im High-Performance-Podcast zuletzt auch über seine Erfahrung bei Red Bull gesprochen und über dieses schnelle Ende dort und wie Max Verstappen ihm auch da so ein paar Tipps mitgegeben hat und generell so ein bisschen hat Einblicke gegeben in seine Seelenwelt, was ich sehr erfrischend fand, weil ich finde, Liam Lawson ist auch einer dieser unnahbaren Fahrer, ist jetzt nicht der sympathischste im Feld, meiner Meinung nach. Trotzdem, ne, auch da aufpassen, Arvid Lindblad ist schon ein richtig, richtig großes Talent. Ne? Und der ist auch für sein erstes Jahr schon sehr gut dabei. Ne? Also ja, doppelte Punkte für Racing Bulls ist gut. Der Abstand von Lawson zu Lindblad ist aber viel zu klein. Ne? Und diese Gerüchte um Nikola Zoloff, die halten sich ja. Peter Bayer hat jetzt, finde ich, nicht viel dafür getan, dass diese Gerüchte aufhören. Aber warum sollte er auch? Der Druck auf Lawson scheint ihn zumindest so weit zu beflügeln, dass er diese Leistung bringt. Und die machen das ganz toll dort. Und die Konkurrenz im Mittelfeld muss aufpassen auf die Racing Bulls, ne? Und da schaue ich auch auf Alpine vor allem, die ein schlechtes Wochenende erwischt haben, die überhaupt nicht klar kamen in Spielberg. Colapinto rutscht jetzt übrigens wieder mehr in die Richtung, die er schon immer inne hatte, ne? Also ich glaube, auch da ist der Frühling jetzt langsam mal vorbei für ihn. Und ja, da wird man jetzt mal gucken müssen, inwiefern da im Mittelfeld der Kampf weitergeht. Wird spannend, interessant, weil natürlich wird Williams noch aufholen und natürlich wird Alpine auch noch ein bisschen was nachschieben, ne? Aber dieser Entwicklungskampf im Mittelfeld ist natürlich auch eine Standortbestimmung für die nächsten Jahre, wo es dann hingehen soll für die jeweiligen Teams. Und ich glaube, dass man bei den Racing Bulls echt nochmal nachlegen wird, auch was die Entwicklungsschritte angeht, um die Racing Bulls noch klarer als eine der Top-Teams im Mittelfeld zu etablieren. Das wird auch das Unternehmen Red Bull wollen und das bedeutet für die anderen natürlich die Pflicht, auch nachzulegen. Und da haben einige viel, viel Nachholbedarf, während die Racing Bulls da voll im Soll sind.
Ganz genau. Und was natürlich hinzukommt, und das spielt diese Saison eigentlich jetzt auch Alpine und den Racing Bulls in die Karten, ist der Umstand, und das hat Österreich wieder eindrucksvoll gezeigt, wenn die vier Top-Teams keine Probleme haben, keine großen Probleme haben, dann gibt es am Ende nur drei Punkte eigentlich, die vakant sind. Und wer die einsammelt oder dann mal eben Big Points macht, so wie es in diesem Jahr bis jetzt nur Alpine und die Racing Bulls geschafft haben. Ich schaue mal hier gerade drüber. Alpine hatte ein Maximum von 15 Punkten. Die Racing Bulls von 14 Punkten. Genau das sind dann wirklich diese doppelten Big Points eigentlich. Und das sieht man auch mit Blick auf die Konstrukteurs-WM im Mittelfeld. Da führt Alpine auf Platz 5 liegend das Mittelfeld mit 57 Punkten an. Die Racing Bulls mit 44 Punkten in guter Schlagdistanz. Und dahinter sind dann erstmal lange, ist erstmal lange nichts. Dann kommt Haas mit 21 Punkten, Williams mit 11, Audi mit 2, Aston Martin mit 1, Cadillac bis jetzt noch mit 0 Punkten. Und es wird halt schwer, das Ganze aufzuholen, weil eben nicht viele Punkte für die Mittelfeldteams aktuell da im Koffer liegen. Jetzt müssen wir...
Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt noch, den man nicht vergessen darf, dass wir dieses Jahr den großen Vorteil haben, Materialschwierigkeiten zu sehen. Ne? Weil ich glaube, wenn wir jetzt mal so 2 Jahre weiterblicken und sich das alles mal so eingespielt hat und sich das alles mal in die richtige Richtung eingerenkt hat, dann glaube ich schon, dass diese Beständigkeit bei den Top-Teams wieder zunehmen wird. Und dann bist du wirklich bei dem Fall, den du gesagt hast, du hast 3 Punkte zu vergeben effektiv, ne? Und das ist natürlich traurig. Das ist wirklich traurig. Und dann wird wieder die Diskussion aufkommen, sollte man bis zu Platz 12 Punkte verteilen, um für die Mittelfeldteams noch ein Incentive zu haben, noch ein bisschen mehr reinzubuttern. Die Diskussion wird unweigerlich auch geführt werden durch 22 Fahrer im Feld und vielleicht sogar bald 24 Fahrer im Feld, wenn BYD ernst macht. Dann wirst du sowieso erhöhen müssen, glaube ich. Also ich denke, wenn du 24 Fahrer im Feld hast, dann wirst du bis Platz 12 Punkte geben müssen, schon fast. Naja, und deswegen können wir eigentlich froh sein, dass wir diesen Saisonstart so ein bisschen kurios hatten, weil da einige Motoren hochgegangen sind, weil sich dann ein bisschen was durchmischt hat. Das macht es aber für Teams wie Audi dann unweit schwerer auch in die Punkte zu kommen, wie Haas jetzt unweit schwerer an die Punkte zu kommen, wie Williams unweit schwerer an die Punkte zu kommen, weil eben die Racing Bulls und Alpine diesen Schritt vorne weg sind. Das heißt, Fluch und Segen, das Fluch natürlich für die Teams, weil die wollten keine technischen Defekte haben, aber Segen für uns Fans, weil wir dadurch auch ein bisschen Durchmischung in den Punkten hatten bislang.
Ganz genau. Und jetzt, Kevin, müssen wir natürlich noch über Audi sprechen. Audi hat mit Platz 11 wieder seinen Stammplatz geholt. Es bleiben Punkte aus. Und was das Ganze jetzt natürlich noch ein bisschen, ja, vielleicht verschärft, ist natürlich gerade die Neuigkeit, dass Volkswagen wieder Großstellen abbauen wird und unweigerlich dann immer die Frage aufkommt, wie kann man dann, wenn man dem Vernehmen nach, ich glaube, es waren 50.000 Arbeitsplätze, wenn ich mich jetzt nicht vertue, die Volkswagen da leider streichen wird, wird natürlich unweigerlich dann die Frage aufkommen, wie vertritt man dann ein frisch gegründetes Formel-1-Team in der Formel 1? Glaubst du, dass diese ganze Posse rund um den Volkswagen-Konzern für das Audi Formel-1-Team noch Schwierigkeiten bringen könnte? Oder sind wir da eben dadurch, dass die Formel 1 wieder profitabel ist, relativ sicher, dass wir die 4 Ringe auch in den nächsten Jahren noch in der Formel 1 sehen?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist eine Entscheidung, die wird jetzt nicht heute gefällt, die wird auch nicht nächstes Jahr gefällt, sondern Naja, mit Hinblick auf das nächste Motorenreglement. Ich glaube persönlich schon, dass sie mindestens mal bis dahin dabei sind. Wie es danach weitergeht, das muss man dann sehen. Auch was entschieden wird, wann es entschieden wird. Klar, ich meine, vielleicht kriegen wir dann auch schon früher eine Entscheidung, wenn das nicht im Sinne von Audi jetzt entschieden wird, was da gemacht wird mit den nächsten Motoren in der Formel 1. Aber natürlich ist es so, dass ein Formel 1-Team aktuell ganz natürlich Geld abwirft. Ne? Also du musst nicht viel tun und du kriegst eigentlich Kohle. Und das ist natürlich auch für den Volkswagen-Konzern ganz, ganz wichtig. Da muss das Investment irgendwie wieder reinkommen. Stand jetzt ist das der Fall. Man kann nie sagen, ob das dauerhaft so bleiben wird. Es kann immer eine Krise kommen, es kann immer was passieren. Auch der Formel 1 kann was passieren. Für den Moment halte ich sie daher für sicher. Andererseits hat man sich ja auch schon das Netz unter sich aufgespannt durch diesen Einstieg von Katar. Also das darf man ja auch nicht außer Acht lassen, dass da viele, viele Anteile an Katar gegangen sind. Da kannst du natürlich auch die Anteile noch erhöhen, die verkauft werden und dich so langsam rausziehen aus diesem Projekt. Ich glaube nur trotzdem, dass jetzt Gernot Döllner als Audi-CEO abwägen muss zwischen Gesichtsverlust, weil zu früh rauszugehen wäre ein immenser Gesichtsverlust für das gesamte, nicht nur Unternehmen Audi, sondern für den gesamten Volkswagen-Konzern, aber auch das Unternehmen ein Stück weit zu schützen. Nur ich glaube persönlich nicht, dass jetzt, also klar, man macht schnell die Korrelation und sagt, ja, aber man sieht ja, Volkswagen streicht Stellen, aber gleichzeitig machen sie ein Formel-1-Team. So einfach ist es ja nicht in der Wirtschaft. Ne? Es geht auch um Marketinggründe, es geht um PR, es geht um Image. Sieht der Volkswagen-Konzern, der hat ein schlechtes Image, was Arbeitsplätze angeht, aber nach außen hin fährt halt Audi Formel 1 und ist repräsentiert. Ja, und das hatte man jahrelang eben nicht. Dann Repräsentation in der Formel 1, die entscheidende Motorsport-Spitzenklasse, die es in der Welt nun mal gibt. Und deshalb ist das, hinkt der Vergleich meiner Meinung nach immer ein bisschen. Ne? Du musst immer gucken, welche Investments lohnen sich und welche Investments lohnen sich nicht. Und ich denke, ein Formel-1-Investment lohnt sich so oder so. Aktuell zumindest mal. Darüber diskutieren kannst du ja, ob du für eine Zweitliga-Fußballmannschaft so viel Geld in die Hand nehmen musst im Vergleich dazu, was dann dabei rumgekommen ist oder auch rumkommen wird. Ne? Und auch da wird sich, glaube ich, viel schneller was tun als beim Formel-1-Engagement. Also da müssen wir mal gucken. Ich würde nicht sagen, dass Audi jetzt für die nächsten 10 Jahre in der Formel 1 ist, aber ich glaube, ein paar Jährchen haben wir sie auf jeden Fall noch, ja.
Dann würde ich noch ein Team ansprechen wollen, über das andere dann in der Vorberichterstattung, die wir gleich für Silverstone machen, vielleicht reden. Aber bei einem Team, bei dem anderen Team, worüber wir später sprechen, brennen die Autos, aber bei einem anderen Team brennt so ein bisschen der Baum, denn die Rede ist von Haas. Da haben sich beide Fahrer im Verlauf dieses Wochenendes dann doch auch ein bisschen kritischer geäußert über den VF26. Oliver Behrmann sagte zum Beispiel, die Traktion war zu Beginn des Rennens ein Albtraum. Schnelle Kurven waren ein Albtraum. Auch die Kurvenausgänge waren ein Albtraum. Also jemand für die Kategorie, wer gestern Nacht am schlechtesten geschlafen hat. Auch Esteban Ocon sagte, wir versuchen momentan das Maximum rauszuholen, aber es ist nichts Positives irgendwie da. Es gibt keine Updates und wir haben einen hohen Reifenverschleiß. Also zusammengefasst, fehlender Abtrieb, hoher Reifenverschleiß, keine Updates. Eigentlich das ideale Team, oder Kevin? Also natürlich im negativen Sinne.
Ja, da kommt alles zusammen. Ja, ist krass, ne? Ist, glaube ich, einer der signifikantesten Abstiege der Saison im Vergleich zu... Ja,
sie waren noch Testwelt, also quasi unsere gefühlten Testweltmeister waren, ist das wert, aber, ne? Also
ja,
die waren wirklich gut dabei.
Und der Saisonstart war auch noch gut. Und dann merkst du dann recht schnell so, Mist, die anderen können ein bisschen mehr machen als wir. Zur Ehrenrettung von Haas muss man vielleicht sagen, dass ja gerade viel im Wandel ist. Man hat jetzt zu Sommerpause circa einen eigenen Simulator, einen Banbury, den man einsetzen kann für die eigene Vorbereitung. Aktuell ist man da ja auf den Ferrari-Simulator in Maranello angewiesen. Es wird viel gemacht bei Haas. Ne? Man darf da jetzt aber auch keine Quantensprünge erwarten, dass jetzt auf einmal alles tippitoppi ist und man im sicheren Mittelfeld rumfährt, sondern man ist halt immer noch da, wo man ist. Es ist nur das Problem, dass wenn du als Fahrer einmal den Zucker probieren darfst und du merkst, irgendwann wird es wieder salzig, dann wird es unangenehm und dann trocknet der Mund irgendwann auch ganz blöd aus. Und so ein bisschen wirkt das bei Oliver Behrmann so. Ne? Der war schon gefrustet nach Spielberg, weil er sieht ja natürlich auch, wo es hingeht. Er ist natürlich auch gefrustet, weil er weiß, er kommt jetzt erstmal nicht bei Ferrari unter. Esteban Ocon ist auch anderen Sachen gefrustet, weil er weiß, dass sein Cockpit bald weg ist. Also trotz allem Ich glaube, dass Haas bei den Mittelfeldteams, bei den kleineren Mittelfeldteams, sage ich jetzt einfach mal, doch, also man muss immer gucken, was ist Haas für ein Team? Ne? Haas hat kein großes Unternehmen hinter sich. Klar, man hat die Partnerschaften mit Ferrari und mit Toyota, aber man hat sich schon weiterentwickelt in den letzten Jahren, seit Günther Steiner weg ist. Ne? Das korreliert dann auch. Die Art und Weise, wie Gene Haas auch investiert hat, wieder auch in die Infrastruktur und sowas. Das macht was mit dem kompletten Unternehmen und deshalb sind die Plätze 14 und 16 sehen im Saisonvergleich schon schlecht aus, ja, für dieses Wochenende. Und es fühlt sich wohl offenbar auch gar nicht gut an, dieses Auto zu fahren. Aber du hast ja mit Oliver Berman einen hochtalentierten jungen Fahrer drin. Du kannst mit einem zweiten Fahrer nochmal gut nachlegen nächstes Jahr, je nachdem, welche Entscheidung du triffst, ob es vielleicht ein Tsunoda nochmal wird, ob es ein Camara wird oder ob es ein ganz anderer Fahrer wird. Ne? Carlos Sainz könnte ja auch interessant werden für das Team. Ne? Wenn Carlos Sainz merkt, bei Williams geht es nicht voran, dann wird er das Team eh verlassen. So, und dann ist Haas vielleicht auch eine Adresse. Deshalb, ist das ein Abstieg im Saisonverlauf? Ich traue denen aber zu, dass sie das im Saisonverlauf später auch nochmal an der einen oder anderen Strecke richtig positiv zeigen können, wie sie sich dann auch durch Updates und Co. weiterentwickelt haben dieses Jahr. Denn das Invest wird gemacht und das haben sie bei Haas ja auch jahrelang nicht getan. Das heißt, da wird noch einiges passieren, aber für den Moment kann ich den Frust von Berman total nachvollziehen. Hätte ich auch.
Ja, die nächsten Strecken werden es zeigen. Wir werden gleich auf die nächste Strecke vorausschauen. Das wird nämlich Silverstone sein. Das nächste Rennen direkt im Anschluss an das Österreich-Wochenende. Wir machen noch einmal kurz Pause und sind dann zurück bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Ein letztes Mal zurück bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Und wir haben es eingangs schon erwähnt, Doubleheader-Wochenende und Sprintwochenende. Und bevor wir darüber sprechen, natürlich einmal unser Service, die Sessionzeiten fürs Wochenende. Am Freitag um 13.30 Uhr das erste und einzige freie Training des Rennwochenendes. Um 17.30 Uhr dann die Sprintqualifikation zum großen Preis von Silverstone. Am Samstag um 13 Uhr dann der Sprint und um 17 Uhr die Qualifikation fürs Rennen. Das Rennen am Sonntag dann um 16 Uhr. Also vielleicht einer der traditionsreichsten Grand Prix auch der Formel 1 Geschichte. Und Kevin, wir haben jetzt schon sehr lang und breit auch gesprochen über die Top-Teams und deswegen würde ich jetzt unsere Vorschau auch mit Blick auf die bereits zurückgelegten Kilometer, die wir hier in dieser Ausgabe haben, ein wenig beschränken und zwar auf die Teams, auf zwei Teams und auf die Fahrer, die nämlich Silverstone als ihren Heim-Grand Prix haben. Und an erster Stelle ein Team, was man natürlich eher mit Amerika assoziiert, aber auch ein klein wenig Wurzeln in Silverstone hat, das ist Cadillac und der Mac 26. Er zwickt und zwackt an allen Ecken. In Österreich sind beide Boliden abgeraucht und wenn wir jetzt mal so ein bisschen die Saison Revue passieren lassen, haben wir abfallende Spiegel, abfliegende Seitenkästen, brechende Aufhängungen und Bremsen, die Feuer fangen oder eben auch ausfallen, so wie bei Valtteri Bottas in Spanien gesehen. Cadillac ist ja irgendwie so ein bisschen ein Misch aus Sympathieträger, einfach weil es dieses 11. Team ist, was wir uns so lange gewünscht haben und weil sie auch nicht so extrem schlecht waren, wie wir befürchtet haben. Aber doch so langsam zeigt sich auch, dass zur wirklichen Formel 1 Prime auch noch ein bisschen was fehlt, oder? Also das Fahrzeug scheint dann doch so langsam seine Schwachpunkte immer mehr zu offenbaren.
Ja und nein. Also ich meine, jetzt muss man sagen, sie genießen bei mir persönlich auch noch sehr viel Welpenschutz. Ne? Sie machen vieles neu, nicht alles. Ne? Sie haben ja die Motorenteile und so, kommen ja von Ferrari. Aber die Fehler, die passieren, die Sachen, die kaputt gehen, sind ja die Teile, die sie noch zugekauft haben von anderen Partnern, die Belüftung und sowas. All das müssen sie ja hinbekommen. Sie müssen das lernen. Und es ist unglaublich frustrierend für Fahrer wie Bottas und Perez, obwohl Perez das, finde ich, sehr, sehr gut macht, wenn dir an jedem Rennwochenende irgendwas Neues passiert. So, jetzt müssen wir aber auch sehen, wo kommt dieses Team her? Es ist ja im Endeffekt, es ist ja das Andretti-Team. Es wurde dann irgendwann der GM-Sticker draufgeklatscht, Cadillac als Marke genommen, bis da mal irgendwann GM-Motor reinkommt. Lirum Larum haben wir schon durchdiskutiert. Und dafür, wenn man jetzt überlegt, dass er in Monaco, Sergio Perez, also das mit den Fehlstarts, muss er auch mal in den Griff bekommen langsam. Das ist halt auch ein Faktor, ne? Aber wer weiß, vielleicht liegt das ja auch so ein bisschen an der Kupplung. Also wir wissen, das wissen wir so nicht, ja. Aber dass man in Monaco schon mal in Punktedistanz war, nachdem alle ausgeschieden sind und so ihre Strafen abgesessen haben, das macht ja schon mal Mut, ne? Weil grundsätzlich musst du ja da auch dann da sein und performen. Jetzt soll man aber nicht außer Acht lassen, dass diese ganzen brechenden und abfackelnden Teile nicht zu viele werden sollten. Und es war jetzt heiß am Wochenende in Spielberg. Das kann schon sein, dass man ja auch in Sachen Kühlung und sowas noch echt Nachholbedarf hat. Deshalb würde ich mit einer, also ich bin immer noch sehr, sehr positiv gegenüber Cadillac eingestellt, ne? Muss ich wirklich sagen. Ich finde, das Team macht auch einen sympathischen Eindruck. Die geben ja auch sehr viel Preis und wollen einen auch sehr mitnehmen und so. Und das gefällt mir. Ich mag das. Ich finde das, ein guter Approach für die Formel 1, für das erste Formel 1-Jahr. Persönlich wünsche ich mir einfach nur, dass Valtteri Bottas das Cockpit verliert, weil ich glaube, dass die Zeit von ihm einfach vorbei ist. Ja, während Sergio Perez, den werden sie vielleicht ganz natürlich verlieren, wenn der so weitermacht, dann macht er sich ja so interessant für andere Teams, dass er vielleicht auch nochmal sagt, du, gut, wenn ich die Möglichkeit bekomme, noch woanders zu fahren, dann mache ich das auch. Das wäre natürlich aus Sicht von Cadillac echt blöd, weil ich glaube, dass gerade so die Erfahrungswerte eines Sergio Perez extrem helfen können für die Entwicklung dieses Teams, weil er auch schon so viel durchgemacht hat in der Formel 1. Bottas natürlich auch, aber wie gesagt, ich finde, Bottas ist einfach washed. Also es ist vorbei. So. Und deshalb ist dieses Rennen in Silverstone jetzt auch interessant für Cadillac, weil es wird ein bisschen kühler als in Spielberg, ja. Aber es ist jetzt auch eine Strecke, wo ich glaube, dass die Entwicklungsschritte, die man bei Cadillac gemacht hat im Vergleich zu anderen Teams im Feld, im unteren Bereich der Tabelle, ja, Williams, Aston Martin sowieso, aber die haben ganz andere Probleme, dass die Schritte, die Updates schon ganz gut waren. Also der Cadillac, wenn der Cadillac läuft, ist der Mittelfeld schon echt gut dabei von der Pace. Also die machen da gute Sachen. Aber die Zuverlässigkeit, die ist ein Riesenproblem, muss man in den Griff bekommen. Ich glaube auch, dass sie fähig sind, Formel 1 zu machen. Ich glaube, die sind auf dem richtigen Weg. Aber das sind die Kinderkrankheiten. Da geht ein Auto mal früher kaputt als woanders. Ich finde auch immer noch, dass das sehr stilvoll passiert, sage ich mal. Also es ist nicht so, dass jetzt Cadillac die absolute Lachnummer ist, weil ich glaube, dass viele Fans das auch sehr gut einschätzen können, dass diese Fehler jetzt gerade passieren müssen schon fast. Und deshalb bin ich weiter positiv Cadillac gegenüber und bin super gespannt auf Silverstone, wie sie sich da zeigen werden.
Ja, und ich glaube, dass selbst bei Liam Lawson, der es ja relativ prominent auch gefunkt hat, ähnliche Probleme waren mit heißen Bremsen. Das zeigt auch, dass es, glaube ich, an diesem Wochenende echt extrem war und man da auch Cadillac ein Stück weit in Schutz nehmen kann. Weiterhin für mich auch persönlich ein spannendes Projekt, dem ich auch wirklich es echt von Herzen gönnen würde, dass sie da auch noch irgendwo ein WM-Pünktchen am Ende des Jahres mal abgreifen können. Wer ebenfalls aus Silverstone stammt, sogar viel mehr als Silverstone, da die komplette Fabrik hat und gerne auch mehr als ein Pünktchen noch entführen würde aus dieser Saison, ist natürlich Aston Martin. Und auch da hast du vorhin ja schon gesagt, Aston Martin wird eine B-Variante dieses Autos irgendwann im Laufe der Saison bringen. Aston Martin hat in Österreich auch gar nicht funktioniert. Ja, Kevin, für Silverstone kannst du unseren Fernando Alonso-Fans irgendeine Hoffnung machen für Silverstone?
Nein. Bis dieses Update kommt, geht gar nichts bei denen. Also, das ist übrigens sehr, sehr positiv für Cadillac gewesen, dass sie Aston Martin beide geschlagen haben in der Qualifikation. Das ist übrigens auch der größte Schlag in die Fresse für Aston Martin. Also, das darf so oder so nicht passieren. Da muss ein Tsunami runterkommen. Der muss dafür sorgen, dass drei Viertel des Feldes von der Strecke geschwemmt wird, weil das wird Fernando Alonso da auch noch schaffen. Und Stroll kann ja auch im Regen gut fahren, das wissen wir ja.
Das stimmt, ja.
Dann geht's nach vorne, aber ansonsten, nee. Also ich glaube, das wird wieder ein ganz, ganz bitteres Wochenende. Das geht jetzt so weiter, bis dann diese B-Version kommt. Und dann wird es interessant, weil wenn das dann nicht 4 Sekunden schneller ist als das, was man vorher gemacht hat, ich glaube, dann dampft die Kacke mal so richtig. Dann wird Fernando Alonso uns zeigen, was er wirklich denkt von diesem ganzen Projekt, weil er hat ja noch bei der Qualifikation einen Schritt nach vorne gemacht und so. Wir sind dran, wir sind jetzt dabei. Es hat so ein bisschen den Charakter von Now We Can Fight, weißt du noch?
Now We Can, Australien, wann war es? Australien 19 oder 18? Oder?
Ja.
Now we can fight.
Und wir wissen, was aus dem Kampf geworden ist, nämlich ein Kampf gegen Windmühlen und richtig viel Brass. Also von daher warten wir mal ab, aber für Silverstone sollte sich ein Aston Martin-Fan an der Teamkleidung erfreuen, die ja mit so ein bisschen Samt ausgestattet ist. Die Velvet Collection von Puma gibt es. Das wird auch das Weichste sein an Gefühl bei Aston Martin diese Woche, weil das wird hart in Silverstone, das glaube ich schon.
Ja, nicht viel Hoffnung für die Aston Martin-Fans. Und dann habe ich jetzt mal drei Fahrer rausgesucht, über die wir kurz noch sprechen, Kevin, die auch ihren Heim-Grand Prix haben. Das sind der Weltmeister Lando Norris, das ist der Rekordweltmeister Lewis Hamilton und der, und das meine ich jetzt nicht abwerten, möchte gern Weltmeister werden, George Russell. Die drei haben natürlich auch ihren Heim-Grand Prix und besonders George Russell und Lewis Hamilton hatten natürlich große Momente in Silverstone. Ich erinnere George Russell, diese Runde im Williams, und das werde ich nie vergessen, diese Qualifikationsrunde, die er alleine gefahren hat, komplett aus dem normalen Fahrtrott raus, wo ihm diese ganze Rennstrecke zugejubelt hat. Jetzt hat er natürlich auf der einen Seite das Problem, dass die Briten natürlich auch die größte Anzahl an Rennfahrern in der Formel 1 stellen. Glaubst du auf der einen Seite, dass er so ein Heim-Grand Prix-Feeling haben wird, dass viele Leute George Russell in Silverstone anfeuern werden? Und was ist dein Gefühl? Das wirst du auch nachher uns bei den Tipps verraten. Wird er seinen persönlichen Teamkollegen, seinen persönlichen Nemesis an diesem Wochenende, Kimi Antonelli, schlagen können in Silverstone?
Also ich glaube, dass in Silverstone Lando Norris mehr bejubelt wird zum Beispiel, als es George Russell sein wird bei den Fans. Ich glaube, dass George Russell auch bei den britischen Fans gar nicht so beliebt ist. Ich weiß nicht. Also ich kann mich auch täuschen, aber ich sehe jetzt weniger Flaggen mit der Nummer 63, wenn ich irgendwelche britischen Flaggen auf der Strecke sehe. Das ist dann eher die Nummer 44 oder eben jetzt die Nummer 1 vor der Nummer 4, als es George Russell war. Russell wird Druck haben am Wochenende, ne? Also das ist auch so ein Faktor, der damit reinspielt, der Druck performen zu müssen, der Druck bestehen zu müssen. Und das unterscheidet ihn ja so sehr von Kimi Antonelli. Antonelli, der immer so locker scheint, der immer so entspannt scheint mit dem, was da so passiert um ihn herum. Und das kann natürlich bedeuten, dass auch er wieder Intensität irgendwie vermissen lässt. Nur ich befürchte aus Sicht von George Russell, dass Antonelli aus diesem Spielberg-Wochenende was mitnehmen wird, nämlich Lehrgeld. Und dieses Lehrgeld, das wird er umtauschen in Sterling-Pfund, ja, und dann eincashen am Sonntag. Also ich glaube, dass es nicht so sein wird, dass George Russell Antonelli schlagen wird am Wochenende. Im Gegenteil, ich glaube, es wird die alte Hackordnung wieder zurückkommen. Zumindest mal dieses Wochenende, weil eben der Russell sich so viel Druck machen wird, weil der Russell unbedingt gewinnen wollen wird. Das ist ein Problem. Weil was brauchst du in Silverstone auch, um gut zu performen? Es ist eine gewisse Portion Lockerheit. Wenn du verkrampfst, wenn du zu viel nachdenkst, dann machst du Fehler, dann verlierst du Zeit. Und du hast nicht so viel Zeit, ne? Also wir haben nur ein freies Training, dann geht's direkt zum Thema Sprint, dann geht's danach zum Thema Hauptrennen, die Qualifikation und eben die Rennen selber. Kann ein Vorteil sein, dass man sich gar nicht so viele Gedanken machen kann, kann ein Nachteil sein, weil eben dann der mit dem besseren Momentum, wie du so schön gesagt hast, eigentlich ja immer noch Kimi Antonelli ist, ne? Auch wenn die Ergebnisse das nicht darstellen, die Pace ist halt auf seiner Seite und das wird auch ein wichtiger Faktor sein in Silverstone. Ja, wird Antonelli das Rennen gewinnen? Das ist ja auch die andere Frage. Also er wird auf jeden Fall das teaminterne Duell gewinnen, das glaube ich schon. Aber wollen wir jetzt mal nicht McLaren, wollen wir mal nicht Max Verstappen irgendwie abschreiben, dass die nicht dann doch dazwischen funken können. Einzig Ferrari habe ich wirklich nicht auf der Liste für den Sieg in Silverstone. Also außer dieses Update am Motor hat jetzt doch noch was drin, wo Lewis Hamilton, der ja auch eigentlich eine grundsätzlich gute Pace hatte, mal abseits von dem Strategiethema, was er da hatte, wo ich immer noch nicht weiß, warum man auf weiche Reifen gegangen ist. Also es kann nur damit zu tun haben, dass sie mit dem Safety Car gepokert haben und geguckt haben, dass man da schnell wieder wegkommt von, aber dann war es halt zu spät. Außer Lewis Hamilton, und ich denke mal, das wird der nächste sein, über den du vielleicht sprechen wollen würdest, der in Rot in Silverstone bei seinem Heimrennen gewinnen könnte. Aber ich glaube es einfach nicht. Also ich glaube wirklich Mercedes, McLaren, Max Verstappen und dann Ferrari am Wochenende.
Genau, Lewis Hamilton wäre der Nächste, denn der hatte natürlich auch vor einigen Jahren mit diesem letzten Mercedes-Sieg in Silverstone einen riesigen Moment. Auch da bin ich persönlich sehr gespannt. Die einzige Frage, dann, die du noch nicht beantwortet hast zum Thema Lewis Hamilton, denn ansonsten war das schon eine sehr gute Einschätzung meiner kommenden Fragen. Glaubst du, dass Lewis Hamilton Charles Leclerc in Silverstone schlagen wird im internen Teamduell, oder wird Leclerc vielleicht auch diesen Moment nutzen?
Nee, ich glaube, das wird Hamilton schaffen. Ich befürchte, dass es für Leclerc noch ein bisschen dauern wird, bis er da wieder zurückschlagen kann. Also im Ernstfall wirklich bis Spa. In Spa sehe ich dann aber wieder Leclerc, wenn denn die Updates für ihn funktionieren, wenn es dann mal in die richtige Richtung geht, weiter performen. Ich glaube, ganz wichtig wird Monza werden. Da muss Leclerc auf jeden Fall wieder vor Hamilton sein irgendwie, weil ich glaube, die Tifosi. Also wenn der Hamilton im Monster immer noch vor ihm ist, ne, dann es wird nie gegen Leclerc drehen. Ja, also das auf gar keinen Fall. Er wird bei Ferrari-Fans immer den größten Stein im Brett haben, ne? Aber es wird Hamilton stärken, wenn er diesen Abstand zwischen sich und Leclerc beibehalten kann. Aber in Silverstone, glaube ich, wird es Hamilton richten.
Ich glaube auch, dass das auch Leclerc sehr wehtun würde. Kannst du dich daran erinnern, damals, als Leclerc Vettel das erste Mal in Monza geschlagen hat? Ich finde, ja, das war auch so ein bisschen der Moment, wo Sebastian Vettels Ferrari-Karriere auch so ein bisschen den entscheidenden Bruch hatte. Also ich glaube, Monza, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Das wird für Leclerc auch so ein bisschen Schicksalsrennen für sich selber, für seinen Anspruch als Ferrari-Pilot. Und dann, Kevin, kommen wir zu guter Letzt zum Weltmeister. Lando Norris kehrt, das darf man nicht vergessen, als Weltmeister zurück auf seine Heimstrecke nach Silverstone. Ich glaube, um einen Sieg wird er nicht mitfahren. Das wird schwer werden für McLaren. Aber die Frage, und das ist das, was mich es ist natürlich wieder so ein bisschen random und hat weniger mit der Sportlichkeit zu tun. Aber ich glaube, Silverstone wird jetzt auch ein spannender Fingerzeig mit Blick auf die Tribüne, wie sehr die britischen Fans diese ganze Posse rund um die Papaya Rules, rund um diesen WM-Titel von Lando Norris dann aufgenommen haben. Glaubst du, es wird eine Triumphrückkehr, oder wird sich vielleicht das Ganze auch so ein bisschen dann eher in Richtung Hamilton oder vielleicht auch jemand ganz anderes drehen? Oder nee, ist es Lando Norris Heimspiel?
Ja, ist Lando Norris Heimspiel, das glaube ich schon. Diese Lando-Tribüne ist dann noch größer geworden als letztes Jahr und ich glaube, die ist auch ausverkauft, wenn ich das richtig im Blick habe. Also ja, ich glaube, das wird ein Lando-Triumph-Heimkehr werden, besonderer Helm, glaube ich. Es gibt auch eine besondere Monster-Edition jetzt von ihm mit einer goldenen Dose dann in Silverstone statt dieser gelben Dose, die man hat. Dieser neongelben Dose, also da mache ich mir gar keine Gedanken. Und ich glaube, Lando Norris ist einer der Geheimfavoriten fürs Wochenende. Ich gehe so weit, dass er von dieser Kulisse beflügelt sein wird an dem Wochenende, in der Hoffnung, dass für ihn technisch alles funktioniert, dass er an die guten Zeiten diese Saison, die er schon hatte, anknüpfen kann. Glaube ich, dass der in Silverstone mal mindestens aufs Podium fährt. So würde ich mich mal festlegen, gleich wenn wir noch tippen, da werde ich das auch dann niederschreiben, ja. Und also da wird nichts mit Papaya Rules, das ist denen ja egal. Am Ende ist ja ihr Mann Weltmeister geworden. Das heißt, wenn das jetzt Piastri gewesen wäre, vielleicht wäre es anders gewesen, aber selbst dann glaube ich es nicht. Also Norris kann sich drauf freuen, das wird wirklich eine gute Heimkehr für ihn und ich wünsche es ihm auch, dass er an dem Wochenende dann auf sein Level kommen kann und dann haben wir hoffentlich eine spannende Gemengelage da vorne. Ne? Einiges, was passieren kann, Sprintwochenende, Silverstone sowieso, tolle Strecke, toller Ort, bin ich sehr gespannt drauf, wie sich das dann auch am Ende darstellt und worüber wir dann nächste Woche reden können.
Ja, das wird sehr spannend und ich würde sagen, Kevin, wir legen jetzt die Butter zu den Fischen und zwar tippen wir erstmal, wie wird es in Silverstone ausgehen und dann werden wir uns danach natürlich noch mit den Ergebnissen der Tipprunden der letzten Woche. Wir persönlich haben ja eben in der letzten Woche nicht getippt, aber bei Kicktipp und F1 Fantasy ging es natürlich munter weiter. Aber zuerst, Kevin, würde ich mir die Frechheit rausnehmen, zuerst zu tippen, weil ich dann deinen Tipp gerne unvoreingenommen quasi hören würde. Und zwar würde ich davon ausgehen, dass Kimi Antonelli tatsächlich das Rennen gewinnt. vor Max Verstappen und George Russell. Die Pole Position wird ebenfalls Antonelli holen. Und ich glaube auch, dass Antonelli den Sprint gewinnen wird. Zehnter wird Pierre Gasly und letzter gewerteter Fahrer wird Lance Stroll.
Aber jetzt bin ich ja, ja, ich mache jetzt mal ein bisschen wilder, also ne, ein bisschen, ne, wir müssen ein bisschen Spaß haben hier, ne? Also, ich sage, den Sprint gewinnt George Russell. Und da endet es dann auch für ihn an dem Wochenende. Denn die Pole Position holt sich Kimi Antonelli, der gewinnt das Rennen aber nicht, sondern Max Verstappen. Und Antonelli wird Zweiter, Norris wird Dritter, Russell wird ausscheiden. Zehnter wird Isaac Hadjar und letzter gewerteter Fahrer wird Fernando Alonso. Also wenn das aufgeht, mache ich hier gute Punkte. Wenn nicht, dann wisst ihr, an wen ihr nicht denken solltet, wenn ihr bei Kicktipp tippt. Also dann ist das vielleicht auch alles ganz anders. Aber Stand jetzt, glaube ich, wird das so sein.
Sehr, sehr spannend. Also da freue ich mich schon auf die Auflösung nächste Woche. Also, aber also Red Bull Racing mit Max Verstappen können wir auch nochmal ganz, ganz kurz. Der Motor scheinbar ja wirklich eine Wucht. Die Pace passt und Silverstone hat ja auch seine Geraden, seinen Speed. Von daher habe ich Max Verstappen auch aufs Podium getippt. Ich glaube, das könnte ein interessanter Call werden. Jetzt löse uns doch mal auf, Kevin. Wie haben denn unsere Hörerinnen und Hörer bei Kicktipp und F1 Fantasy so abgeschnitten?
Ja, also wir haben ja bei Kicktipp zumindest getippt. Da habe ich im Rennen auch versucht, ein bisschen wilder zu tippen. Hat nicht ganz hingehauen. Deswegen habe ich insgesamt 44 Punkte gemacht und du hast nur das Rennen getippt und 46 Punkte gemacht. Ne? Ich bin auf Platz 134, du auf Platz 225 in der Gruppe. Also da sind andere viel, viel besser als wir. Tagessieger in Gruppe 1, Scuderia Matze, Haberger und Herr der Ringe mit 84 Punkten. In Gruppe 2, Ghost mit 87 Punkten. Und in Gruppe 3, Top 92, Gunn mit 85 Punkten. In der Gesamtwertung führt Matissimo mit 671 Punkten aus Gruppe 1, Wupperschumi mit 666 Punkten aus Gruppe 2 auf Platz 2 und Tizi mit 659 Punkten aus Gruppe 1 auf Platz 3. Bei F1 Fantasy gratulieren wir Simon mit seinem Team Das War's mit 325 Punkten zum Tagessieg in Österreich. In der Gesamtwertung führt Janne Racing Tigers 05 mit 2052 Punkten vor Felix und dem Team Shelltech Racing F1 mit 1999 Punkten und Christine mit ihrem Team Fuxi mit 1958 Punkten.
Ja, vielen Dank, Kevin. Und dann bleibt mir nur der Aufruf auch an euch. Tippt wieder fleißig, tippt auch die Qualifikation bei Kicktipp, ganz wichtig, kann ich euch aus eigenem Amüsgirl sagen. Und dann würde ich sagen, Kevin, wir haben jetzt mehr als 90 Minuten auf der Uhr. Wir haben zwar nichts eingelocht, aber es waren 90 Minuten echte Gefühle. Ja? Jeder, der Bang Boom Bang kennt, der weiß, worauf ich anspiele. Es war mir wieder ein Fest, Kevin, mit dir das hier zu machen. Und ich bin sehr gespannt. Silverstone, wie gesagt, Sprintwochenende, einiges zu bieten an diesem Wochenende. Ich danke dir erstmal, dass wir heute wieder diese Ausgabe gemacht haben, zurückgeblickt haben auf Österreich und vorgeblickt haben auf den großen Preis von Silverstone. Thank you well.
Danke, Dennis. Danke euch für die Geduld. Letzte Woche nicht, jetzt ein bisschen länger. Also ich hoffe, dass ihr damit über die Woche kommt. Wünschen euch ganz viel Spaß beim Rennwochenende in Großbritannien. Wenn ihr vor Ort seid, auch gerne mal eure Eindrücke zukommen lassen über unsere Social-Media-Kanäle. Ihr könnt ja überall folgen, wo es Starting Grid gibt. Instagram, Facebook, Twitter. Sehr gerne in unsere Stories könnt ihr reinrutschen, wenn ihr uns markiert auf Instagram, dann teilen wir das gerne, wenn ihr vor Ort in Silverstone seid. Ansonsten auch unsere Gruppen, Starting with F1 Fans auf Facebook, da gibt es auch den Mitglieder-Chat, da seid ihr immer herzlich zu eingeladen im Facebook Messenger, dann Starting with Fans auf Telegram und unseren Discord-Channel. Ne? Da gibt es natürlich auch wieder Watch Together, denke ich, am Sonntag, Dennis. Also da seid ihr auch herzlich eingeladen.
Korrektamente.
Also bis nächste Woche.
Alles klar, dann bleibt mir auch nichts mehr anderes zu tun, außer den Laden hier abzuschließen. Wie gesagt, Aufruf Watch Together, gerne dazukommen am Sonntag. Und bis dahin, bleibt ihr bitte gesund, passt aufeinander auf und keep racing.